Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2025 bei Behind the Story. Schwupps, so schnell geht das und ein neues Jahr ist da. Wer hätte das gedacht? Ich freue mich wahnsinnig, mein Name ist Wolfgang Jung, dass du dabei bist. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Podcast-Jahr mit ganz vielen spannenden Gästen und ganz vielen Blicken hinter die vermeintlich klaren oder eindeutigen Geschichten. Ja, wie gesagt, bei Behind the Story schaue ich ein bisschen hinter die Geschichten der Menschen, um herauszufinden, was ist denn eigentlich die Motivation, was waren die Ziele, was waren die Hürden und wie sind diese Menschen auf ihrer ganz persönlichen Heldenreise damit umgegangen. Für dich bedeutet das, wenn du zuhörst, wenn du dir die Zeit nimmst und dich mit mir hier ans digitale Lagerfeuer setzt und mit meinen Gästen, dann kannst du vielleicht ein bisschen was für dein eigenes Leben lernen und daraus ein paar Learnings mitnehmen. Ja, heute habe ich einen ganz, ganz tollen Gast und ich hätte mir keinen besseren wünschen können zum Auftakt des Podcast-Jahres 2025, denn es ist jemand, der eine sehr, sehr spannende Vita hat. Und ich lasse jetzt mal Trommelwirbel die Katze aus dem Sack. Ich begrüße ganz herzlich den Klaus Schenkmann. Und ja, Klaus ist nicht nur Geschäftsführer der Pars Media GmbH, einem Unternehmen, das sich speziell, und da fängt es schon an, spannend zu werden, mit Marketing für Zahnärzte und Zahnarzt, ich sag mal im Kontext Zahnarzt beschäftigt, sondern er ist auch jemand mit einer unglaublich interessanten Vita im Bereich Sportjournalismus, generell im Sport. Ja, also ein Mensch, der wirklich sehr, sehr viel, glaube ich und hoffe ich, zu erzählen hat. Außerdem ist Klaus Podcast-Kollege. Er ist einer der Hosts des Podcasts Punktuell. Da geht es natürlich, um was sollte es anders gehen, um Marketing für Zahnärzte. Ja, und ich sage mal jetzt vorab, würde ich gar nicht viel mehr erzählen, denn ich glaube, wir werden auf der spannenden Heldenreise von Klaus noch viel über ihn erfahren. Ich sage herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Behind the Story. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Klaus Schenkmann.
Mein lieber Wolfgang, herzlichen Dank für dieses wunderbare Intro und danke, dass du mir die Ehre gibst, tatsächlich das Jahr 2025 mit dir bei diesem tollen Format zu beginnen. Und natürlich muss ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass du auch schon Gast in meinem Podcast, in unserem Podcast im vergangenen Jahr warst. Und ihr Lieben da draußen, stellt euch vor, ob ihr es glaubt oder nicht, es ging um Storytelling. Umso mehr, ja, mein Lieber, freue ich mich sehr, dass wir die Gelegenheit heute haben, uns mal wieder ausgiebig zu unterhalten, was wir schon häufig getan haben. Ich glaube, das letzte Mal auf dem SEO Day in Köln. War das letzte Mal, als wir uns live gesehen haben. Genau. Ja. In der richtigen Kurve, also in der Kurve der Gäste, nicht in der Südkurve. So, da haben wir das letzte Mal getroffen. Also freue mich sehr und bin sehr gespannt auf das, was du mich fragen möchtest, was dich interessiert. Ich bin ganz ehrlich, direkt zu Beginn, ja, ich habe dein Briefing gelesen. Ich habe mich aber ganz bewusst dagegen entschieden, mir das großartig anzugucken, mir mögliche Antworten zu überlegen. Da sind Fragen drin, die gehen in meinem Alter ja schon entspannte 50 Jahre und länger zurück. Mhm. Aber ich möchte deine Fragen einfach sehr spontan aus dem Bauch raus beantworten und mir nicht irgendwelche Sachen dahin skripten, wo ich sage, na, wenn ich das erzähle, habe ich bestimmt eine tolle Geschichte. Schauen wir mal und hören wir mal.
Ja, und da sind wir auch schon direkt bei den Geschichten, die knapp über 50 Jahre zurück sind, denn ich beginne meine Podcasts und die Gespräche mit meinen Gästen immer gerne so im Bereich erste bewusste Erinnerung. In meinen Vorträgen sage ich immer, das ist meistens so mit 5, 6, wenn man ehrlich ist. Also davor hat man selten noch so richtig bewusste Erinnerungen, vielleicht ein paar Fragmente, das Gefühl, wenn Papa oder Mama einem was vorgelesen haben früher. Aber so richtig bewusste Erinnerungen beginnen meistens in der Zeit der Einschulung. Ja, und deswegen würde ich dich gerne zu Beginn, lieber Klaus, fragen, zum Bereich Kindheit, Elternhaus, Einschulung, wo warst du da und was hast du da so erlebt?
Oh wei, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ihr da draußen habt, aber wie gesagt.
Wir haben hier bei Behind the Story immer viel Zeit.
Ich weiß, und das ist auch das Schöne, das liebe ich auch an dem Format, weil tatsächlich, ich blicke jetzt auf wenn wir, ich weiß jetzt nicht genau, wann du das ausstrahlst, ja, diese Folge, wann ihr das hört.
Vor deinem Geburtstag.
An meinem Geburtstag.
Vor meinem Geburtstag,
okay. Ja. Weil tatsächlich, muss ich jetzt mal so knapp 63 Jahre zurückkramen. Und ich denke, du kennst das auch. Ich habe natürlich Bilder im Kopf, Erinnerungen von Schnee in Leverkusen, durch den ich getapert bin, da war ich vielleicht 3, von Menschen im Kindergarten in Leverkusen, da war ich ja dann vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, auch 4 oder 5. Und ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob das konkrete Erinnerungen sind oder ob das Erinnerungen an Bilder sind, die ich vielleicht gesehen habe. Ne? Also ich habe zuletzt noch vor, es gab so 3, 4 Jahre her, ein ganz witziges Bild, da hat mir ein Zahnarzt aus Leverkusen, der nicht mein Kunde ist, aber der war eine Zeit lang mein Zahnarzt, der hat mir ein Foto geschickt aus dem Kindergarten mit der Anmerkung, ach übrigens, der in der Lederhose daneben dir, das bin ich. Und diesen Zahnarzt, den hatte ich mal im Laufe meines Lebens getroffen, als ich bei diesem Zahnärztenetzwerk war, worüber wir nachher ja gerne sprechen können. Und das ist so ein Bild, was ich heute noch irgendwo auf dem Handy habe. Woran ich mich wirklich erinnere. Ich habe keine Erinnerung mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, an so Themen wie, ich bin mit meinen Eltern damals aus Hürth da hinter Köln nach Leverkusen gezogen. Da war ich dann ein Jahr alt oder so. Und ich würde dir da recht geben, so wirklich konkrete Erinnerungen fangen bei mir heute so bei der Grundschulzeit an. Ich habe Bilder im Kopf, weil ich hatte auch so meine ganz düstere Vergangenheit. Also ihr wisst jetzt, wie ich das meine, wer mich kennt. Ich war auch mal Messdiener. So. Und ich erinnere mich an so Bilder, wie ich da an einem Friedhof stehe und irgendwie dem Pfarrer da helfe. So, also Bilder habe ich im Kopf und die sind alle so aus der Grundschulzeit. Und die sind tatsächlich, also meine Kinder sagen immer, nee, Vater, ist klar, du denkst sowieso nur in Schwarz-Weiß, weil euer Leben war ja Schwarz-Weiß zu der Zeit. Und ja, so je weiter wir gehen würden, umso klarer werden so die Erinnerungen. Also wenn du mich jetzt so konkret fragst, kann ich das mal kurz erläutern. Ja, ich bin also 63 tatsächlich in Köln geboren. Alle schwarz-roten Fußballfans mögen es mir verzeihen, aber da bin ich nicht der Einzige. Und meine Eltern kommen aus der ganzen Region, also da aus Köln, Hürth, Herr Mülheim, ne? Das ist so die Gegend, aus der meine Familie kommt. Nach Leverkusen sind wir gezogen, ich glaube 1964 oder sowas, 65, genau weiß ich es nicht mehr. Und da habe ich wirklich einen ganz großen Teil meines Lebens verbracht. Also den Kindergarten, die Grundschule, das Gymnasium, habe da angefangen, Handball zu spielen, habe ganz lange in Leverkusen eigentlich alles gemacht, bis hin dann, klar, dann Fußballfan zu werden, in einem Fanclub zu sein. Meine ersten journalistischen Meriten habe ich tatsächlich mir auch beim Lokalfunk verdient. Ich glaube, im Mai. Radio Leverkusen, ja. Genau, das war im Mai 90 oder 91, als die ganzen NRW-Lokalsender an den Start gingen. Eine ganz tolle Zeit, weil die haben Leute gesucht. Ne? Also nicht wegen Fachkräftemangel, sondern irgendwie so, ja, wir machen jetzt Radio und da müssen ja auch Menschen was tun. Mhm. Und ich habe da gerade, ich habe 84 mit dem Sportstudium begonnen. Und dann später im Hauptstudium habe ich dann eben Sportjournalismus gewählt. Und das war dann so die Zeit, wo ich mich natürlich um sowas bemüht habe, Praktika und solche Sachen.
Mhm. Ja. Da würde ich gerne mal reinquetschen, sozusagen, um jetzt in der Nomenklatur des Sports zu bleiben.
Gerne.
Was ich gerne mache, und ich sage immer da eindeutig und ausdrücklich, dass die Menschen natürlich bei mir im Podcast nur die Fragen beantworten, die sie beantworten möchten. So. Aber trotzdem interessiert mich immer, und zwar mit dem Fokus auf den Werdegang von dir und deine Heldenreise, die wir uns gleich anschauen ja noch, auch so ein bisschen die Vita deiner Eltern, natürlich nicht in Summe, aber jetzt weiß ich ja, du bist angestellter GmbH-Geschäftsführer, ich weiß aber auch, du bist Journalist, du hast Journalismus studiert, du hast eine sehr enge Verbundenheit zum Sport. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn du es sagen möchtest, was hatten deine Eltern für eine Profession sozusagen und wo würdest du sagen, sind eventuell prägende Elemente? Also gibt es, ich will nochmal dir kurz so eine Brücke bauen. Sehr häufig sagen Menschen zu mir, meine Eltern, mein Vater war selbstständig und das hat auf mich abgefärbt und ich bin dann auch eher so ein selbstständiger Typ oder so. Gibt es da irgendwie was, wo du sagen würdest, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen? Oder sagst du, ich bin irgendwie so ein autark durch die Welt gegangen?
Mein Vater war selbstständig und ich habe von dieser Art zu leben und zu arbeiten eine Menge mitbekommen.
So, siehst du, da haben wir es schon wieder.
So, also nein, Wolfgang, du kannst, also natürlich, ich werde dir jede Frage beantworten, die du mir stellst, auf die Art und Weise und wie viel werden wir dann sehen. Ja, also mein Vater war, als ich ihn kennengelernt habe, noch nicht selbstständig. Da war er noch ist dann auch aus beruflichen Gründen nach Leverkusen gezogen, weil er dort in einer Firma angestellt war und hat sich aber dann irgendwann Mitte der 70er, muss das gewesen sein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, deshalb weiß ich es nicht mehr genau, ist auch nicht dramatisch wichtig, hat sich selbstständig gemacht. Er war Ingenieur im Maschinenbau und hat in Leverkusen ein kleines Konstruktionsbüro aufgebaut, wo Anlagen konzipiert wurden für Spanplattenwerke, um es mal kurz zu fassen. Und er war in den dann folgenden 20 Jahren wirklich, hat er avanciert zum Weltmarktführer in dem Gebiet. Also die haben selber nichts gebaut, aber konstruiert. Also die Firma meines Vaters hat in 68 Länder der Erde geliefert und 70 davon hat er bereist. Also ich habe meinen Vater gerade in der Zeit, so als ich klein und jung und jugendlich war, selten gesehen. Das ist sicherlich was, was mich extrem geprägt hat. Meine Mutter weiß das auch. Also mein Vater ist letztes Jahr verstorben. Meine Eltern sind Jahrgang 36. Mama topfit, geht fast so oft ins Fitnessstudio wie ich. Also sie mindestens dreimal die Woche. Ich versuche
auch. Grüße an die Frau Mama.
Ja, ja. Richtig aus. Sehr gerne. Und ich behaupte immer, wenn man mich auf das Thema anspricht, ich habe mich sehr, sehr, sehr früh gelöst, sagen wir mal. Ne? Also ich habe so wirklich mit 15 habe ich so den Weg eben in die Fußballwelt gefunden und war da auch 2 Jahre lang weniger zu Hause als dann bei meinen Kumpels da in Leverkusen. Hab aber in der Zeit, und das habe ich immer geschafft, so, ne, ich konnte schon einschätzen, wo drohen da Gefahren. Ne? Also ich habe dann auch meine Schule weitergemacht, habe dann auch es geschafft, ja, so regelmäßig da aufzutauchen, dass ich nach dieser Phase auch problemlos irgendwie Richtung Abitur gehen konnte. Es gibt so ein paar Dinge, muss ich sagen, also du wirst im Laufe unseres Gesprächs merken, ich habe keine großen Vorbilder. Ich habe Menschen getroffen, Menschen in meinem Leben, wo ich sagen würde, da freut's mich heute, dass ich sie getroffen habe. Ja, weil sie toll waren. Dazu zählst du auch. Das darf ich an der Stelle mal sagen. Ja, auch wenn du dich nachher bitte nicht dann mit denen vergleichst, die ich nenne. Aber es gibt so Menschen, wo man sagt, Mensch, die hast du im Leben getroffen und die würden mir immer wieder einfallen. Und die werde ich dir sicherlich gleich auch erzählen. Deshalb Vorbilder in der Form habe ich nicht, aber so von meinen Eltern sicherlich mitgenommen, dass also meine Mutter, die ihr Leben lang Hausfrau war, die natürlich meinem Vater den Rücken freigehalten hat, weil der nie da war, ja, dass sowas auch funktioniert, ob es dann hinterher funktioniert hat, müssen die selber entscheiden. Lebten auch jetzt eben schon Jahrzehnte nicht mehr zusammen, aber alles gut, alles friedlich, alles glücklich. Aber was ich so mitbekommen habe, ist so dieses Thema, wenn man was kann und was will, dann soll man es tun. Ne, also mein Vater ist da auch Wege gegangen. Er wollte unbedingt in die Selbstständigkeit und hat das durchgezogen, hat sich durchgeboxt mit allem. Ja, und ich sag mal so, so ein Thema, was ich von ihm definitiv übernommen habe, ist so diese Geschichte, wer billig kauft, kauft zweimal und gib für die richtigen Sachen gutes Geld aus, ja, statt versuchen, an der falschen Ecke zu sparen. Und ja, so, es war schon für mich relativ prägend, weil ich in der Firma meines Vaters halt auch viel Zeit verbracht habe. Ich habe in den Ferien da immer gearbeitet. Als ich 14 war, habe ich mir meinen Mofa da verdient. Als ich 18 war, habe ich mir mein Motorrad da verdient und so, und ja, bin natürlich mit der Firma, mit den Menschen, die da gearbeitet haben, groß geworden und habe da jetzt auch letztes Jahr bei der Beerdigung auch viele wieder getroffen, war ein kleiner Kreis, sehr familiär, aber auch so, ne, was so ein bisschen dazu passt. Auch da waren nur die, wo ich gedacht habe, ja, das sind die, die mir auch in Erinnerung geblieben sind, die für meinen Vater wichtig waren und auch bei mir irgendwas hinterlassen haben. Wo ich gesagt habe, ach, 10 andere hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht erkannt. Ne? Also
was so. was ich noch gerne als Frage da ableiten würde, und ich fange mal damit an, dass du ein Mensch bist, der, wenn wir beide Menschen kennen, das ist ein bisschen komplizierter Sachverhalt, ich versuche es mal glatt zu stellen. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, ich sage das jetzt mal so, die Jessica Retzlaff, ich nenne die jetzt mal beim Namen, liebe Grüße gehen raus, falls sie das hört. Das ist eine, bei der erinnere ich mich noch genau, dass sie mich auf dich angesprochen hat. Aber das ist mir schon mehr passiert. Ich weiß die Leute nicht mehr alle im Einzelnen jetzt. Aber du bist ein Mensch, der sozusagen ein Echo hervorbringt und die Leute sagen, das ist aber ein sehr netter Mensch. Also auch meine Partnerin, die Heike, auch da liebe Grüße gehen raus, hat auch gesagt, der Klaus, das ist aber, wer ist denn jetzt heute dein Gast? Ah, der Klaus, das ist ein toller Mensch und so, der war mir gleich sympathisch. Also die Frage, die ich jetzt, es geht ja nicht um sich zu beweihräuchern, sondern was ich so ein bisschen rausarbeiten möchte ist, ähnlich wie ich, also ich habe ja früh mit knapp 6 Jahren meinen Vater verloren, war dann eine Zeit lang ohne Vater, meine Mutter hatte dann wieder einen Partner und so weiter. Aber ähnlich wie ich bin ich, bist du ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, und das wusste ich vor dem Podcast nicht, hast du lange Zeit deines Lebens sozusagen als Hauptpräge-Person oder Bezugsperson deiner Mutter gehabt in der Kindheit. Sehe ich das richtig?
Ja, sagen wir mal so weniger. Ja, so als Hauptperson, sie war halt die, die da war. Aber ich habe mich halt sehr früh auch immer außerfamiliär betätigt. Freunde, Kumpels, Sport. Und dann, wie gesagt, ab 15 war ich wirklich 2 Jahre, teilweise wochenlang nicht zu Hause. Weil ich da habe ich was anderes gesucht. Da war ich halt in einer Clique rund um Fußball. Und das waren jetzt auch alles nicht Musterschüler, mit denen ich da unterwegs war. Aber ich muss sagen, da habe ich halt Dinge erlebt, die würden wir heute nennen Zusammenhalt. Ja, man konnte sich auf jeden verlassen. Und umgekehrt war es genauso. Da waren Menschen dabei, die teilweise heute nicht mehr leben. Die habe ich Weihnachten mit nach Hause genommen, weil sie kein Zuhause hatten, weil sie zu Hause verprügelt wurden. Und meine Mutter hat einfach 10 Kilo Bratkartoffeln mehr gemacht oder so. Also das war sowas, muss ich sagen, was ich wirklich von zu Hause mitgenommen habe. Also definitiv, was meine Mutter betrifft. Wir waren immer ein offenes Haus. Also ne, da war jeder willkommen. Wir haben Leute bei uns übernachten lassen, die ich erst eine Woche kannte, weil ich wusste, die haben Theater. Und wie gesagt, für mich ist das schwer, so in diese Zeit zurückzublicken. Ich würde so von oben betrachtet sagen, geprägt hat mich eigentlich diese ganze Situation. Also diese Situation, dass ich von zu Hause weg wollte, weil mich einfach auch andere Dinge gereizt haben, interessiert haben. Aber trotzdem immer zu wissen, und das war so, ich hatte immer ein Zuhause. Also das zu wissen, ist eigentlich ganz cool, so ne, zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt mal ausprobiere und, ihr verzeiht mir den Ausdruck, auf die Fresse falle, dann falle ich weich. Ne, und ich hatte auch immer, und muss ich sagen, das war auch ein absolut großes Glück, weil es mir in einigen Lebenssituationen wirklich mega geholfen hatte. Ich hatte halt durch meinen Vater auch immer so ein finanzielles Netz. Ich habe mich beruflich 2-3 Mal ausprobiert und bin da auch mega auf die Nuss gefallen und hatte Schulden und habe trotzdem einen Job, den ich hatte, von einem Tag auf den anderen wieder geschmissen, weil ich da nicht klargekommen bin. Können wir nachher gerne drüber reden, wenn es um meine berufliche Laufbahn geht, die ja auch die eine oder andere Station aufzuweisen hat.
Wendung, genau.
Ja, genau. Und das waren natürlich so Sachen, da muss ich sagen, ja, dass mein Vater nie da war. Also wenn ich heute sagen würde, oder als mein Vater gestorben ist letztes Jahr, gab es auch natürlich so Gespräche, so ja, wie war er denn so als Vater? Und ich sage, keine Ahnung. Ich kann dir sagen, dass ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Der hat uns nie hängen lassen, aber er war ja nie da. Also selten. Ne? Also er war wirklich gerade in der Zeit, als mein Bruder geboren wurde, 65, und wir dann wirklich Kinder waren, da war er kaum da. Aber er war immer so da, dass es uns immer gut ging. Ne? Mhm. Ob man jetzt also sagt, na ja, das ist ja auch nicht alles. Natürlich ist das nicht alles, aber es ist schon mal eine sehr gute Basis.
Mhm. Ne? Also die Eigenschaften, die ich so davon ableite, weil auch das wird mir auch immer wieder gespiegelt, ist so ein bisschen Empathie. Das ist sowohl ja im Privatleben wie auch im Business später dann eine Geschichte, so Empathie, auch eine gewisse Emotionalität, auch eine gewisse Offenheit. Und das sehe ich bei dir schon. Und deswegen war für mich spannend, mal zu erfahren, ob das dann aus der Kindheit so ein bisschen kommt. Und ich glaube schon, da ist auch, spielt auch eine, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, aber es ist ja auch nicht sozusagen jetzt entscheidend. Was ich gerne machen möchte, Klaus, Frage noch, wo bist du eigentlich jetzt gerade? Bist du in Leverkusen oder?
Nein, tatsächlich bin ich mal wieder, und das versuche ich im Januar immer zu sein, zu Hause am Deich, an der Nordseeküste, wo ich ja vor 4 Jahren, als wir Leverkusen verlassen haben, hingezogen bin mit meiner Family. Also mein Sohn ist in Leverkusen geblieben, mein Sohn aus erster Ehe auch, der wohnt immer noch da. Also ich pendel da auch oft, im letzten Jahr natürlich extrem gependelt nach Leverkusen, nach Dublin, nach Berlin.
Warum denn?
Ja, warum nur? Warum? Und nee, ich bin jetzt tatsächlich im Homeoffice, so, wo ich auch, also in meinem Podcast-Studio auch, deshalb auch der Hintersetzer meines Podcasts, da wo ich auch in dieser Woche selber Podcast aufzeichnen werde, letzte Woche aufgezeichnet habe.
Ja, cool.
So, und da triffst du mich jetzt gerade an.
Ja, genau. Also da auch nochmal, gerne auch nochmal der Shoutout. Wenn euch, wenn dich Marketing generell interessiert, dann hör doch mal bei Punktuell rein, denn das macht der Klaus zusammen mit dem Patrick, auch an den Patrick Grüße. Und das ist total cool. Das ist zwar oft mit dem Fokus Zahnarztpraxis, aber da sind sehr viele sehr schlaue Dinge mit drin, die du generell ins Marketing mit übernehmen kannst.
Und schlaue Menschen oft zu Besuch, mein Lieber.
Und schlaue Menschen zu Besuch, genau. Klaus, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, habe ich eine Schnellfragerunde. Schnellfragerunde bedeutet nicht, dass du besonders schnell antworten musst, aber so ein bisschen komprimiert möchte ich mal mich durch dein Leben fräsen, um dich ein bisschen besser vorzustellen. Ja. Frage 1, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, warum?
Nicht wirklich, mein Schrank ist voller Bücher, aber die gehören allen Menschen, von Menschen geschrieben, die du auch alle kennst. Das Buch, was ich in meinem Leben am meisten gelesen habe, frag mich nicht warum, ist Stephen Kings S. Ich glaube, das ist das einzige Buch, was ich mehr als 2 oder 3 Mal gelesen habe, ich glaube 4 Mal. Ich habe mit großem Vergnügen Shogun gelesen. Also das sind so 2 Bücher, die bei mir komplett hängen geblieben sind. Shoguns haben wir zu der Zeit, da habe ich Selbstverteidigung gemacht, da war auch so das Japanische in mir ein bisschen da. Ja. Ansonsten, nee, so wirklich so ein Lieblingsbuch. Also die beiden Bücher sind mir, als ich gespickt habe so ein bisschen auf das Briefing, sind mir die beiden Bücher eigentlich als erstes so eingefallen.
Ja. Und dann ist es auch die beste Antwort, wenn man die
ja, absolut,
nicht noch
absolut.
Fünfmal nachdenkt.
Ja, ja, genau. Nee. Also ja. Ja, ich bin auch kein großer Bücherwurm und auch kein großer Buchfan, muss ich sagen. Also ich auch heute zwinge ich mich dazu, Bücher zu lesen. Ja, also das ist so, ja.
Ich lese gerade ein Buch von einem meiner nächsten Gäste, dem Matthias Fuchs. Ja, der ein unheimlich spannender Mensch ist und der hat ein Buch geschrieben für Leitgedanken, für Leitwölfe, einmal mit T oder D. Also er transformiert dich so vom Leitwolf mit D zum Leitwolf mit T. Und ich, was ich sehr, sehr cool finde an dem Buch ist, dass, weil ich bin ähnlich wie du, dass das Buch in 12-Minuten-Einheiten aufgeteilt ist. Also er sagt, lies bitte nicht mehr als 12 Minuten an einem Tag, verarbeite das und dann lies weiter. Das finde ich, kommt meiner Art zu lesen sehr entgegen.
Ja, das wäre was für mich, genau so zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt mal 2, 3 Kapitel rein. Ja. Und aber so, mir fällt es heute extrem schwer, mir da so einen Wälzer hinzulegen. Okay, selbst wenn man reinkommt und dann aber bis zu Ende zu lesen. Ich weiß nicht, dafür bin ich so den ganzen Tag über noch irgendwie zu. Nee, also bevor ich das Buch lese, überlege ich mir lieber 3 neue Podcast-Folgen, nehme 4 Videos auf oder keine Ahnung. Oder beschäftige mich mit KI, Canva oder was weiß ich, irgendwas. Und selbst wenn wir mal irgendwie im Urlaub sind oder so, ist das auch nicht. Also ich finde auch, für mich ist Lesen auch nicht die Entspannung. Ne? Dann ziehe ich mir Kopfhörer an, knall mir Musik rein oder höre mir Podcasts an. Da kann ich mich deutlich besser bei entspannen als beim Lesen, so, aber so, ne? Wie sagte Kölsche, jeder Jeck ist anders. Ne? So,
jeder Jeck ist jeder anders. Jeck ist anders. Zwischenfrage, wenn deine Kinder in 40 Jahren in einem, keine Ahnung, dann wahrscheinlich Virtual Cast sitzen oder sowas, ja, und über Klaus reden als Vater, werden Sie auch sagen, Klaus war einer, der mir immer ein sicheres Nest gegeben hat und sozusagen so wie du deinen Vater reflektiert hast, ist das ein Wert, den du weitergeben möchtest oder was ist so das, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, dass meine Kinder das von mir sagen später?
Also wenn sie das sagen oder wenn sie die ganzen Aussagen revidieren, die ich heute den ganzen Tag höre, dann würde ich mich freuen. Nein, Spaß. Also wir haben, wie du dir vorstellen kannst, ein sehr lockeres Verhältnis. Also meine Kinder nennen mich so wie viele meiner Freunde auch Klausi. Papa für meine Tochter meistens, wenn besondere Wünsche anstehen. Aber das wäre für mich, ja, wenn sie sagen, da war jemand immer da. Und das ist auch das eigentlich das Ziel meiner Frau und mir, zu sagen, egal was mit den Kindern passiert, wir tun alles, damit sie ein schönes Leben haben, ein gutes Leben haben. Du, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich heute noch mit gutem Gewissen Eltern, Vater, Mutter werden möchte, weil ich überhaupt nicht weiß, in was für eine Welt entlassen wir da Kinder. Da weiß ich jetzt bei meinen Kindern auch nicht. Ne? Mein Ältester wird 30. Die anderen sind 19 und 23, also alle so auf der Schwelle des Erwachsenseins, Erwachsenwerdens und mal gucken, was kommt. Aber ich glaube schon, ne? Also meine Kinder werden auf jeden Fall immer sagen, so Eltern waren immer da, haben immer versucht, dass wir alles bekommen und uns alles irgendwie nicht in den Schoß gelegt wird, aber dass wir auf nichts verzichten müssen. Und wenn Klausi zu Hause war, dann gab es auch immer lecker zu essen.
Vögelchen haben ja auch gezwitschert, dass du heute schon wieder am Herd standst.
Ja, ja, aber wirklich kein großer Aufwand. Ich habe gestern was gekocht und das haben wir heute schön Reste verwertet. Gestern war es eine Suppe und heute war es dann die Soße für die Nudeln. Genau.
Okay, Schnellfrage Nummer 2. Welcher Ort inspiriert dich am meisten? Gibt es einen Ort, an dem du sagst, oh, wenn ich das tue, da bin, dann habe ich die besten Ideen. Und ich sehe schon, ihr seht es ja nicht, liebe Audience, aber ich sehe schon, er schüttelt mit dem Kopf.
Ich schüttel den Kopf, ja.
Wenn die Antwort nein ist, dann die Frage, wo kriegst du denn deine Ideen? Denn du bist ja ein sehr kreativer Mensch.
Also es gibt einen Ort, den ich liebe. Das ist tatsächlich der Ort, an dem ich jetzt wohne. Denn so mal rauszugehen in 10 Minuten und auf dem Deich zu stehen oder mich aufs E-Bike zu setzen und mal irgendwo an so ein Siel zu fahren, ist auch schon inspirierend. Aber das ist eher, wo ich sagen würde, da kommst du mal runter. Ne? Hm. Tatsächlich Ideen kriege ich überall. Also super spontan. So, was mich auch manchmal extrem nervt. Ja, ich höre deshalb auch keine Marketing-Podcasts. Also gelegentlich und schon gar nicht im Fitnessstudio, weil da sagt jemand was und dann sage ich, das ist ja geil, da muss ich das aufschreiben. Und
hast du eine Idee?
Du kennst das.
Ja, so, genau.
Also im Moment ist es bei mir noch so, dass eigentlich mein Hirn irgendwie so schon, ja, wenn ich wach werde, anfängt zu rattern. Ja, weil ich natürlich, klar, ich habe immer irgendwas, ne? Ich habe dir eben erzählt, arbeite gerade an so einem kleinen KI-Projekt und da und dann weiß ich, ja, es kommen neue Aufgaben, ich habe ein paar sehr spannende Textprojekte für Kunden und so weiter und so fort. Und ich bin ja auch so jemand, der versucht, so dieses ganze Thema KI-Tools und wie kommen wir mit welchen Sachen weiter. Da könnte ich mich ja den ganzen Tag reinknien und käme zu gar nichts mehr. Aber es gibt bei mir nicht so den Ort, den Raum, also den greifbaren Raum, wo ich sage, oh, jetzt gehe ich in meinen Think Tank, jetzt muss ich Ideen sammeln. Ich fahre halt sehr viel Auto, beruflich, privat zum Fitnessstudio und zurück, wenn Fahrrad keine Lust mir macht. Und ich fahre viel lange Strecken. Dadurch, dass ich ja jetzt alleine 45 Minuten bis zur ersten Autobahnauffahrt brauche, egal wo ich hinfahre, verbringe ich viel Zeit im Auto. Und da habe ich mir so ein kleines Diktiergerät an den Spiegel gehangen Und wann immer ich mir irgendwann immer mir sowas einfällt, mache ich das Ding an und quatsch mit dem und erzähle oder spreche schon mal Texte rein, die mir vielleicht so einfallen. Und zack, in dem Moment, wenn es fertig ist, wird es mit meinem Handy verbunden und dann habe ich das da direkt rumliegen. Also das Auto ist schon ein Ort, an dem ich viele gute Ideen sammel, weil ich da einfach die meiste Ruhe habe.
Das Teil hast du mir übrigens in Köln gezeigt und ich weiß noch, dass das für relativ viel Aufruhr gesorgt hat beim Mittagessen oder ich weiß nicht, was wir da gerade hatten, Mittagessen, Kaffee oder so. Wir haben zusammengesessen und du hast es rausgepackt. Das ist so ein bisschen James Bond-mäßig, ne? Also
genau.
So ein Checkkartenteil und dann kann man
da... Ja, und das andere, das ist der Pin dazu, der hängt halt im Auto, den kann man sich auch als Kette umhängen oder so. Also ganz ehrlich, braucht man nicht zwingend, aber ich find's geil, es zu haben und damit rumzuspielen, die Notizfunktion und auch die Deskription-KI von Evernote ist mindestens genauso geil, aber ist halt kein James-Bond-Gadget.
Okay, wir haben eben über Soßen und Suppen gesprochen. Gibt's ein Favorite bei dir? Hast du ein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist das, was schmeckt. Ich esse alles, aber ich esse nur Sachen, die mir schmecken. Und ich hasse nichts mehr, als wenn Menschen in Restaurants glauben, dass sie kochen können und Lebensmittel versauen und dafür auch noch Geld haben wollen. Wenn ich koche zu Hause, ich koche sehr gerne so klassisch italienisch, würde ich sagen. Ne? Also wirklich ein schönes Stück Steak, paar tolle Soßen dazu, nichts Aufwendiges, Tomaten, Weißwein, Knoblauch, Tomatenmark, schön abgeschmeckt. Aber ich liebe auch herrliche, selbstgemachte Frikadellen. Und ich kann aber auch genauso gut mich in eine Bowl vegetarisch reinschmeißen. Ich achte mittlerweile bei vielen Dingen darauf, dass ich vegane Produkte kaufe, gerade weil ich halt ziemlich viel so substituiere mit Proteindrinks und so einem Gedöns und Pulverchen und all so Sachen. Ich bin da mega offen, muss ich sagen. Bin gerne in Restaurants.
Esse sind deine Kinder oder ist jemand in deiner Familie, sorry, wenn ich reinkritsche, vegan oder
nein,
Vegetarier?
Nee, also tatsächlich weit davon entfernt, aber eben aus Geschmacksgründen. Also meine Tochter hätte gar kein Interesse auf Fleisch zu verzichten. Ich versuche dann halt eben zu gucken, ja, muss nicht jeden Tag sein und wenn am Wochenende, dann aber auch gerne hochwertig. Wir haben hier einen tollen Metzger, ja, wo du wirklich, also da muss er echt schon ein paar Stunden für stricken, um dir das Fleisch leisten zu können. Aber da gehe ich dann zweimal im Monat hin und das lohnt sich dann einfach auch. Ne? Also ich bin wirklich, bin da für alles offen. Ich kenne so viele, also bei uns in der Agentur haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Menschen, die vegan sich ernähren. Und trotzdem machen wir eine gemeinsame Weihnachtsfeier, wo ich koche. Dann habe ich halt die Bolognese einmal mit Hackfleisch und einmal mit ohne was anderem gemacht. So.
Ja.
das finde ich alles völlig, also weißt du, so, solange Menschen aus solchen Sachen kein Dogma machen und
richtig.
Und anderen das jedes Mal aufs vegetarische Butterbrot schmieren, dass sie ja dafür verantwortlich sind, dass gestern wieder eine Kuh tot umgefallen ist und was weiß ich, wir den CO2-Abdruck dadurch, dass wir Fleisch essen. Ja, das mag auch alles sein, ja, und vielleicht, wenn ich heute 30 wäre, würde ich anders denken, anders handeln. Ich ändere in meinem Leben nichts mehr.
Ja, bin ich komplett bei dir und ich finde auch, bitte kein Dogma draus machen, bitte Menschen, die Fleisch essen oder Menschen, die kein Fleisch essen, nicht stigmatisieren. Einfach offen sein und ich bin da genau wie du, auch in meiner Familie ist niemand Vegetarier oder vegan und trotzdem kaufen wir öfter mal diese Like-Produkte, ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber Like-Hack oder so. Mach das mal in eine Bolognese, so merkst du keinen Unterschied.
Nein, ja? Ist auch alles du, alles es ist alles gut. Also
und das geht bei mir auch tatsächlich, ist die Motivation tatsächlich, dass halt kein Tier gestorben ist. Ich meine, wie du sagst, ich habe jetzt nicht Mitleid, wenn ich irgendwo ein Stück Fleisch esse, aber wenn es sich vermeiden lässt, dann mache ich das genauso.
Ja, und ich finde auch
ein bisschen
auch,
mehr Toleranz.
Wenn ich die Erfahrung machen würde, also ich habe bislang wenig Like-Ersatz-Gedöns gegessen, wo ich gesagt habe, das ist wie das Original, aber das ist für mich auch der falsche Ansatz. Ich weiß ja, dass ich dann kein Fleisch esse. Und dann, ich möchte auch nichts da liegen haben, was dann wie ein Kotelett schmecken soll und das aus einer Möhre. Das ist ja auch Blödsinn. Ja, das ist ja der komplette Bullshit. Da muss auch nicht Wurst draufstehen, sondern dann hole ich mir halt ein Getreide-Patty oder auch gar nicht. Ja. Whatever. Ne? Ja, also, genau. Aber weil ich das dann essen will und nicht, weil, ne, so. Vielleicht ändert sich das mal, keine Ahnung, aber.
Klaus, du hast ja schon erzählt, du hast Handball. Übrigens war das eine der sozusagen der Rechercheergebnisse über dich, die mich am meisten gewundert hat, dass deine Sportkarriere sozusagen im Handball anfing. Weil du bist für mich so quasi im Fußball fest verortet. Wir kommen ja noch zu Bayern 04 Leverkusen, dem aktuellen deutschen Fußballmeister. Das möchte ich in dieser epischen Breite hier mal ausrollen.
Ich auch. Podcast. Ja, das kann man nicht oft genug betonen.
Oft genug sagen, genau. Und da warst du für mich fest verortet, wenn sich angefangen hatte nach dem Abitur mit Handball spielen, ja. Ist so eine der Geschichten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist Handball, Fußball, Sportjournalismus, Lokalradio, zusammengearbeitet bei RTL mit Uli Potowski zum Beispiel, ja. In Klammern hast du dazu geschrieben, bester Chef, finde ich total sympathisch, ja. Ich kenne den übrigens auch. Ich war schon mal mit dem auf einer Bühne zusammen, ein mega sympathischer
Typ. Ganz also großartig.
Unfassbar, Mensch, ja. Ja. Unfassbare Aura hat der so. Aber was ich sagen will eigentlich, man begegnet im Laufe seines Lebens sehr, sehr vielen Menschen in ganz verschiedenen Konstellationen. Gibt es irgendwie, und man bekommt sehr viele Ratschläge, gibt es so den einen Ratschlag, wo du sagst, das hat mich echt über mein Leben begleitet oder der ist nachhaltig bei mir irgendwie hängen geblieben?
Nee. Das war das, was ich eben so ein bisschen meinte. Ne? Also ich bin sicherlich geprägt von vielen Begegnungen. Da zählt Uli Potowski übrigens auch zu. Und natürlich, wenn ich geschrieben habe, bester Chef, dann sind natürlich die ausgenommen, bei denen ich gearbeitet habe,
das ist
zuhören. Also
das ist auf
jeden Fall natürlich meine Hilke, meine jetzige Mitgeschäftsführerin und der liebe Wilfried Großeberg und der ein oder andere. Aber was ich damit sagen wollte, das war halt so ein Mensch. Also mich haben Menschen nicht geprägt, weil sie mir irgendwas gesagt haben, sondern weil sie sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten haben. Und ich vielleicht immer mal wieder in bestimmten Situationen so reflektiere, ach, weißt du, so, nicht unbedingt nur bei mir, so kann man sich auch verhalten. Hm. Ne? Also so kann man auch sein. Ne? Dazu zählt unter anderem übrigens Jupp Heynckes, der ja in seiner Trainerzeit in Leverkusen, da hatte ich ja noch ein paar Mal mit ihm zu tun. Und auch das ist so ein Mensch, an den ich mich so positiv erinnere. Ja, weil er so freundlich und bodenständig bei allem Erfolg. Ich habe ja in meinem Leben mit diversen Promis zu tun gehabt. Ich meine jetzt mit richtigen Promis, also nicht da die TikTok-Stars,
die sich da auf irgendwelche Inseln ausziehen. Diese Welt und so weiter.
Ja, ne? Also, sondern wirklich Promis, so. Von Günther Jauch bis Dieter Bohlen und was weiß ich, wen ich da alles schon getroffen habe. Und da bleiben dann so Leute hängen, wo ich dann so denke, ja, man kann sich auch als Promi und auch als jemand, der Kohle hat, als jemand, der wirklich eine herausragende Stellung hat in der Gesellschaft, da kann man sich tatsächlich normal und vernünftig und menschlich und auf Augenhöhe anderen nähern. Und das würde ich dem einen oder anderen, den ich kenne, auch gerne mal wünschen.
So. Ich kann das nachvollziehen.
Ja, ich habe sicherlich so durch den Sport, den ich ja lange betrieben habe. Also tatsächlich angefangen habe ich, glaube ich, die allererste Sportart, die ich gemacht habe, war natürlich wie bei jedem jungen Fußball, um dann schnell festzustellen, lass die Füße davon, ist nicht dein Ding. Ich war dann später noch mal ein paar Jahre Torwart, da war ich nicht schlecht. So um die B-Jugend, A-Jugend, so mit 16, 17. Hab dann aber als kleines Kind und junger Jugendlicher Tischtennis gespielt, weil für alle anderen Sportarten war ich zu fett und da musste ich nicht so viel laufen. Hab ein bisschen Judo probiert und dann auch schon mit Handball angefangen. Hab das dann wieder aufgehört, aber dann kurz vorm Abitur habe ich alte Freunde in Leverkusen getroffen, die in Leverkusen Handball gespielt haben. Und da habe ich mich dann wieder Leverkusen angeschlossen. Ein Jahr A-Jugend und dann noch 3 Jahre Senioren bis zum Sportstudium. 84 habe ich angefangen an der Sporthochschule und habe dann 86 mit dem Handball aufgehört, weil ich 2 so schwere Verletzungen hatte, dass ich einfach Angst hatte, das Sportstudium nicht zu Ende machen zu können. Ich habe dann witzigerweise mit Selbstverteidigung angefangen, also richtig so Jiu-Jitsu, so richtig schön bis zum zweiten Dan gemacht. 8 Jahre lang nie verletzt. Also im Handball alles kaputt, aber 8 Jahre Kampfsport.
Alles kaputt, gehe ich nochmal kurz rein.
Was passiert?
Bänderrisse oder Knochenbrüche oder was?
Ja, so Kreuzband komplett nicht gerissen, aber so stark überdehnt. Linker Fuß, doppelter Bänderriss, Schulter komplett so überdehnt, die dann auch später noch operiert. Ja, ich war Kreisläufer und klein, aber schnell, kräftig und gemein. So. Und Handball ist halt, ich meine, ich liebe es heute noch zu gucken, muss ich sagen. Mein Sohn hat auch lange gespielt, also bis er 19 war, auch relativ hochklassig so. Und da waren wir jedes Wochenende Handball gucken. Ich liebe Handball nach wie vor zu schauen. Also jetzt fängt die WM an, die Woche. Und ich finde, es ist nach wie vor ein fantastischer Sport, weil ich auch da in meiner Journalistenlaufbahn einfach coole Leute kennengelernt habe. Ja, gebildete, nette Hochleistungssportler, die alles geben, aber nicht nur für sich selber, mit denen man nochmal 3 Sätze gerade ausreden kann. Aber die habe ich im Fußball genauso getroffen. Ne? Also um Himmels Willen, da. Ja, ich mein,
also gibt es nicht den einen Ratschlag, sondern eher die Lehre daraus, dass man trotz Erfolgs menschlich bleiben kann und dass man durchaus auch von erfolgreichen Menschen sich sozusagen ein bisschen Empathie abschauen.
Ja, oder? Auf der einen Seite genau das und etwas, was ich versuche, meinen Kindern auch so mitzugeben, dass Erfolg gerade heute, da müssen wir beide uns jetzt, ne, wir beide als absolute Social Media Superstars, müssen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten, was der schöne Schein.
Ich möchte was von der Suppe, Klaus. Ich möchte bitte was von der Suppe.
Ja, ich weiß nicht, was mir da reingefallen ist. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Ich versuche halt auch wirklich meinem Umfeld immer mal wieder klar zu machen. Ja, nur weil der Typ die Uhr hat und weil der mit dem Auto fährt, A, heißt das nicht, ne, dass er auch ein netter Mensch ist und B, weiß der auch nicht, wo der her ist. Ja, mir heute ein Auto zu leasen und mit dem durch die Gegend fahren, Gott, das können wir, können wir alle. Und
ich das finde ich so,
so wichtig und das ist auch das, deshalb bin ich auch so dieser ganzen Geschichte, ne, der Musik, der ich höre, treu geblieben. Das ist halt irgendwie finde ich so, es muss alles bodenständig sein, es muss alles normal sein und ja, und wenn es dann dabei ein bisschen anders ist als der Rest, so ein bisschen rechts und links vom Mainstream mag ich ganz gerne. Ja.
Also ich würde das Fazit an der Stelle, und das finde ich mega schön, zu dem Thema Ratschlag, würde ich den Ratschlag verfassen oder ich würde es so formulieren wollen, dass ich sage, nur weil jemand ein Promi ist, muss er nicht automatisch arrogant sein. Ja.
Nein, überhaupt nicht.
Das finde ich mal eine sehr schöne Negation von so einem klassischen Vorurteil. Ne? Also auch an solchen Menschen kann man sich orientieren. Klaus, Frage Nummer 5. Wir kommen irgendwie nicht so zügig durch, das macht aber gar nichts. Ich finde es richtig spannend. Frage Nummer 5 der Schnellfragerunde. Welche App benutzt du am meisten?
Das ist eine gute Frage.
Und Achtung, ich gebe dir einen kleinen Tipp, weil es fast jedes Mal passiert, dass die Leute dann sagen, ach stimmt ja, WhatsApp ist eine App.
Das weiß ich schon. Ich würde aber mal so offen, also so ganz spontan sagen, dadurch, dass ich jeden Morgen mindestens 4 oder 5 Podcasts höre, ist Spotify eine ganz extrem genutzte App. Ja, WhatsApp gehört mit Sicherheit dazu. Ja, ich schaue auch jeden Tag mindestens 5-mal in mein Gmail-Postfach. Instagram geht mittlerweile, war eine Zeit lang meine meistgenutzte App. Aber da ich mich da ein bisschen zurückziehe, geht das so. Ich habe tatsächlich jetzt relativ neu, und da bin ich jeden Tag auch, lese ich rum, Zeit Online und Blue Sky. So, weil ich die so ein bisschen entdecke. Also finde einfach gut journalistisch die Zeit für mich nach wie vor ein Medium, wo ich sage, ja, da fühle ich mich gut informiert und auch gut unterhalten. Und ja, Podcasts höre ich halt auch. Hauptsächlich so alles, was mit News und so zu tun hat. Tatsächlich sehr wenig Marketing-Podcasts. Also die wähle ich aus, muss ich sagen. Ne? Wenn ich irgendwo was höre oder so, dann ja. Aber ja, also Spotify würde ich sagen, WhatsApp und die klassischen Google-Apps, die man braucht, um seine Mails und seine Kalender zu checken.
Lass uns an der Stelle eine kleine Kurve drehen zum, du hast es eben erwähnt, ich nehme den Ball sozusagen auf, der liegt auf dem Elfmeterpunkt und ich schieße den jetzt mal ins Tor oder ich versuch's, das Thema Musik. Denn ich merke, wir kommen durch die Schnellfragerunde eh nicht so durch. Ich werfe das Konzept jetzt mal über den Haufen.
Das macht nichts.
Und möchte genau
damit rechnen, wenn du mit mir sprichst,
Wolfgang. Finde ich das richtig, richtig. Ja, das finde ich richtig cool, ja. Witzig, oder was heißt witzig? Also Randnotiz, ich habe von dir selbst in der Vita gelesen, geprägt bin ich seit Anfang der 80er durch Punk und Indie. Und das meintest du auch gerade, oder?
Ja, würde ich sagen, ja.
Aha. Das heißt, du hörst heute noch gerne Punkmusik?
Ja.
Ja. Hast du Tipps? Was hast du aktuell auf deiner Spotify-Playlist?
Also tatsächlich, ich höre nicht mehr so zeitgemäßen amerikanischen, englischen Punk, muss man sagen, sondern ich bin da wirklich noch so ein bisschen in der Vergangenheit sehr, sehr viel Deutsch-Punk. Jetzt werden vielleicht einige sagen, naja, die Broilers sind auch schon lange kein Punk mehr, aber mir geht's ja um das, was im Kopf sich abspielt, nicht auf dem Kopf. Ja, aber ich liebe so, ja, klar, ich höre viel Deutschpunk, so Dritte Wahl und sowas, also ne, Betontod. Von denen kommt ja auch unser Claim von der Firma sozusagen, den du ja kennst.
Ja, hast mich jetzt erwischt. Wir müssen aufhören, weniger zu denken, würde ich sagen.
Ja, und inspiriert hat mich da eben ein Song von Betontod, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. So, das am Rande. Mhm. War aber auch eine Inspiration meines Grafikers, der Spruch ist nicht von mir. Und ich bin aber auch, muss man sagen, wenn du jetzt sagst, geprägt, ja, aber so Ende der 70er, Anfang der 80er auf einem super breiten Spektrum. Ja, also ich war damals auf Konzerten von einstürzenden Neubauten bis zu den Pogues. Wir haben natürlich Depeche Mode gehört. Also wir haben diese aufkommende Sinti, also jetzt nicht so mega poppig, aber ne, also Depeche Mode in jedem Fall. Mhm. Da war alles Mögliche, ja. Also da.
Das heißt, so bei Pet Shop Boys war dann Schluss bei dir, bitte? Oder? Ich sage, weil du sagst, nicht so poppig, so bei Pet Shop Boys war dann Schluss.
Ja, oder? Nee, das ja. Alles nicht. Also, nee. Und es ging auch so ein bisschen. Also alle Liebhaber dieser Musik mögen es mir jetzt verzeihen, aber das Schöne ist ja, Musik ist ja Geschmackssache. Und richtig. Ich bin dann so aus diesen 70er Jahren rausgekommen mit dieser für mich unsäglichen Musik dieser Bands wie Supertramp, Buckley, James Harvest, Genesis und sowas. Tolle Musiker, um Himmels Willen. Und natürlich sind das alles großartige Künstler. Ist halt einfach nicht meine Musik. Ja. Und ja. Da haben wir uns einfach, ja, ich hatte dann auch ein paar Kumpels, ich muss sagen, in der Schule hatte ich Jungs, die Musik gemacht haben. Einer von denen ist auch gar nicht so unbekannt, der Dirk Windgassen mit der Band OHL und der Fluch. Die Insider werden OHL vor allem kennen, die gehen heute noch auf Tour. Und mit den Jungs habe ich Abitur gemacht. Und die haben halt eben so Punk gespielt oder auch so dieses, ja, diesen Horror Hilly-Billy-Gedöns so mit schnellen Rhythmen, aber dann so Texten von keine Ahnung, ist auch egal, die Fledermaus, die brennt bei Nacht, was weiß ich. Also ist jetzt gesponnen, ja. Und das waren natürlich schon so Dinge, da habe ich auf einmal ganz andere Musik gehört. Da habe ich Menschen getroffen, die Musik gehört haben, von denen ich noch nie was gehört habe, dass es sowas gibt. Also auch Industrial und so experimentelle Musik, wie Throbbing Gristle oder SPK, da wird jetzt keiner was mit anfangen können, könnt ihr mal googeln. Die habe ich auch nicht großartig gemocht, aber ich fand das so abartig anders. Und ja, dann klar, dann auf einmal so irgendwann saß ich im Stollwerk in Köln bei The Birthday Party. Sänger Nick Cave, heute ein Superstar, ein Weltstar, damals mit seiner australischen Band, natürlich auch eine Musik. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die hätte ich eben vielleicht erwähnen können. Weihnachten 1980. 78 oder 79 waren wir bei meinen Großeltern. Und es
fängt gut an, die Story.
Ja. Es kann sein, dass ich die jetzt ein bisschen glorifiziere oder komplett falsch erzähle, aber ich habe da was im Kopf. Ich meine, es war Weihnachten und es lief Rockpalast zu relativ später Stunde. Und ich wollte unbedingt Rockpalast hören und es war ein Konzert von The Stiff Little Fingers, die ich damals schon geliebt habe, die ich heute auch noch viel höre. Und das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich irgendwie aus dem Mund meines Vaters irgendwas gehört habe, wie enterbt, eingesperrt, die haben sie doch nicht mehr alle. So, ja, also ich bin auch heute noch so, Meine Tochter sagte noch vor kurzem, kam sie irgendwie ins Büro und ich hab Musik gehört, ich weiß gar nicht, was es war. Irgendwie eine lustige deutsche Punkband, aktuelle, oder ich glaube, ich höre viel Swiss und die anderen und ein bisschen sowas aus Hamburg. Also, oh Vater, ey, deine Musik, das ist ja furchtbar. Ne? So, meine Tochter hört halt diese Deutschrap und diese Sachen, wo ich immer denke, so, ach du meine Güte, die kann ich alle nicht auseinanderhalten und die klingen alle gleich. Ist ja auch alles wunderbar. Ich habe ihr aber dann auch nochmal erklärt, ja, meine Musik gibt's eigentlich gar nicht. Ne? Also ich liebe Irish Folk, meine Liebe zu Irland kennst du. Und ich setze mich auch hin und höre mir auch mal eine Stunde alte Dubliners-Platten an. Mhm. Ja, aber fliege natürlich auch zum Open Air von den Dropkick Murphys nach Dublin. Also da ist eine unfassbare Bandbreite. Sie muss einfach cool sein und sie darf nichts mit deutscher Schlagermusik zu tun haben im Schlagersinne. Ne? Also so Samstagabend 20.15 Uhr mit Florian Silbereisen, das muss da nicht sein. Aber auch das soll jeder doch bitte so tun, wie er das möchte. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Musik und gerade so der Punk und gerade dann Ende der 70er, Anfang der 80er, das war schon prägend, muss ich sagen. Also das hat mich auch eben bis heute nicht verlassen. Ne? Deshalb haben wir unseren Podcast auch ganz bewusst den Punkt nicht hinter dem T, sondern hinter dem K gemacht.
Punktuell. So. Ach so, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Wieder eine neue Perspektive. Cool. Und weil ja jetzt bei der Frage nach der App sozusagen von Spotify wir zu Punktuell kamen, und weil du es in dem Kontext gerade eben erwähnt hast und weil wir gerade in der Zeit leben, in der in Amerika ein neuer Präsident das Zepter übernimmt, in der in Deutschland eine Wahl vor der Tür steht, eine Regierung zerbrochen ist, würde ich mal sagen. Und weil ich dich als sehr empathischen und sehr liberal, als sehr freundlichen, tollen Menschen wahrnehme, würde ich dann an der Stelle doch mal was zum Marketing fragen. Ich versuche ja in dem Podcast relativ wenig Business-Fragen zu stellen, weil es mir mehr um den Menschen geht. Und ich habe schon wahnsinnig viel von dir jetzt erfahren. Aber mich würde schon mal interessieren, wie ist denn dein Fokus aktuell auf A, das Thema Facebook und weniger Kontrolle? Also das ist ja schon eine Tendenz, die da irgendwie zu erkennen ist, weil du auch Instagram eben nanntest, da kam ja das. Und dann heute, just an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist der 14. Januar, kam auch die Nachricht, dass TikTok wahrscheinlich oder dass die Möglichkeit besteht, dass Elon Musk TikTok in den USA kauft. Weiß jetzt nicht, ob das eine PR-Ente ist oder nicht, aber ich halte es mittlerweile für realistisch, dass sowas passiert. Wie ist denn dein Blick auf diese Tendenzen, sage ich jetzt mal?
Ich versuche jetzt ruhig zu bleiben und das werde ich auch. also spannenderweise, wir zeichnen jetzt am 14. Januar auf. Am 15. Januar, also quasi morgen, erscheint mein Podcast mit Felix Beilharz. Mit Felix habe ich letzte Woche gesprochen. Und zwar
Grüße
just
nach
an
Köln.
Genau, ja. Ne, Grüße nach Köln an Felix und sein Team. War auch spannend. Eigentlich wollte ich mit ihm über so Themen reden. Das haben wir dann auch, so wie Marketingmythen und einen Ausblick und bla bla blub. Aber einen Tag vorher kam dann ja die Meldung von Herrn Zuckerberg und dem gestrichenen Faktencheck, zumindest in den USA und so. Das Thema sollte man vielleicht mal aufnehmen. Also ich sag mal so, ob Herr Musk jetzt noch TikTok kauft oder die NASA oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da noch schlimmer werden soll. Aber ich halte es da ein bisschen mit Felix, der ganz klar gesagt hat, wir haben uns halt über die Jahre, teilweise schon Jahrzehnte, von den amerikanischen Großkonzernen abhängig gemacht. Ganz klar. Ne? So. Und deshalb muss man damit einfach leben. Man muss damit umgehen. Und jeder muss für sich letztendlich entscheiden, was macht er damit. Ne? Also, sag mal, dass die basisdemokratischen Parteien der Mitte es irgendwie über Jahrzehnte verpennt haben und gerade in den letzten 5 Jahren verpennt haben, diese Medien so für sich zu nutzen, dass sie da auch andere Menschen oder Menschen anders erreichen, können wir auch nichts für. Ich bin privat in den sozialen Netzwerken so semi-aktiv. Also TikTok gibt's bei mir gar nicht. Die App habe ich noch niemals auf dem Handy, tatsächlich. Da soll sich mein Team drum kümmern, was Business angeht. Facebook kriege ich ab und zu mal mit, wenn mich jemand aus Versehen markiert, so jemand wie du, oder mir jemand eine Nachricht schickt. Ansonsten auch nicht. Ich mache ein bisschen Instagram beruflich. Ansonsten ist LinkedIn schon meine Plattform. Wie ich aber auf die Entwicklung blicke, ja, ganz ehrlich, Wolfgang, da kannst du ja, was soll ich dir darauf antworten? Ja, also so erschreckend wie es ist, so machtlos ist man.
Ja, stimmt. Ja?
Und ich sag mal so, die Diskussionen, die du ja auch alle mitbekommst, also in den Podcasts, die ich so jeden Morgen höre, da geht's ja jeden Morgen um solche Themen, wo natürlich auch diskutiert wird. Geht man da raus? Also Twitter habe ich bei mir gelöscht, als das Ding verkauft wurde, aber ich habe es auch vorher kaum genutzt. Und wenn ich natürlich dann so Meinungen von Journalisten höre, kann ich sagen, ja, als Journalist, wenn ich selber publiziere und Meinung mir bilden möchte, dann muss ich da sein. Ich muss als politischer Journalist das Gespräch zwischen Musk und der Dame gehört haben, sonst kann ich mir kein Bild machen. Ja, ich persönlich tue mir das einfach nicht mehr an. Also ich gehöre auch mittlerweile so zu den Menschen, sei vielleicht meinem Alter geschuldet, ich habe keinen Bock mehr auf Bad News. Weißt du, die kommen von alleine. Ich versuche mich mit den netten Dingen des Lebens zu befassen, ohne dabei mich jetzt wegzubilden, um Himmels Willen. Aber so manche Sachen, also ich will mir da einfach, ich mache mir da einfach keine Gedanken mehr drüber, sagen wir mal so.
Ne? Okay. Also, ja, ich denke, wird sicherlich spannend, was da noch alles so passiert. Aber es zeigt einem, es ist so wie wenn plötzlich russisches billiges Gas wegfällt, ist plötzlich so, wenn die amerikanischen Plattformen aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so im Zugriff sind oder sein dürfen, dann der Felix und du habt ja sicherlich recht.
Ja, gut. Ja, weißt du, mir zeigt ganz kurz noch, mir zeigt es vor allem eins eben wieder, dass man bestimmte Dinge einfach nie beeinflussen kann. Ja, und das ist auch nochmal sowas, also das begleitet mich auch in der Beratung meiner Kunden, seit ich das mache, auch heute noch, wo ich immer sage, verlasst euch nicht auf irgendwelche Kanäle. Ja, du kennst selber die Zeit, als Facebook groß wurde und auf einmal große Unternehmen auf einmal gesagt haben, wir stellen unsere Internetseite ab, wir haben jetzt Facebook. Ja, morgen gibt's kein Facebook mehr, was machst du dann? Naja, also von daher, also für mich ist es eben dieses Gefühl zu sagen, so, ja, beobachten, damit umgehen, ändern können wir es eh nicht.
Okay, nächste Frage in unserer Schnellfragerunde. Ja, bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen in der Sportart. Bin ich jetzt mal gespannt, weil Kampfsport, Handball, Fußball, vielleicht ja noch was ganz anderes.
Nee, also die Sportart, die ich am erfolgreichsten gemacht hätte, wäre ich gesund geblieben, dann wäre es ja wahrscheinlich auch Handball geblieben.
Handball, ja. Ja. Okay. Die nächste Frage zielt darauf ab, was du für ein Morgentyp bist. Also nicht konkret, was du genau machst, aber die Frage lautet, was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Bist du so ein 100%-Typ oder bist du eher so ein Klausi braucht noch mal eine halbe Stunde Typ?
Nee, also mein Lieblings-Hashtag, den jeder kennt, der mich kennt, ist ja, kommt drauf an. Mhm. Das ist auch meine Antwort auf die meisten Fragen, die mir im Leben gestellt werden. So. es ist sehr unterschiedlich. Also ich bin ein absoluter Frühstarter. Du kannst bei mir erleben, dass ich um 3:30 anfange, Texte zu schreiben und dann aber meinen Arbeitstag um 9 Uhr beende. Mhm. Es hat ganz viel damit zu tun, ich wache auf, wo bin ich? Ne? Ich bin ja viel unterwegs. So, bin ich mal wieder in irgendeinem Hotel und habe eh nichts Besseres zu tun, dann kann ich überlegen, drehe ich mich wieder rum. Also bei mir ist es ja unterschiedlich, aber ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die eher jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen als um 8. Mhm. Das war aber schon immer so. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht hing es auch mit meiner Reportertätigkeit früher zusammen, dass ich viel unterwegs war und auch mal mehrere Tage am Stück und so, aber ich bin schon jemand, der sehr früh morgens am Start ist und dann auch schon fit ist. Ne? Also ich halte auch meine kreativste Zeit so in der Zeit zwischen 6 und 9. Da kriege ich so die meisten guten Sachen hin.
Ja. Dann hat man am Ende des oder über den Tag schon mal eine ganze Menge erledigt. Ne?
Das ja, und ist vor allem
ein cooles Gefühl.
Das ist ja auch in unserem Job. Ich meine, du könntest es ja ähnlich tun, wenn du es so machst. Das ist ja auch irre. Ich kann ja dann auch wirklich entscheiden, dass ich um 12 Uhr sage, schreib nach Magdeburg, pass auf, ruft mich heute nicht mehr an. Ich bin durch, habe jetzt keine Lust mehr, ich fahre einen Deich oder bin weg. Hm. Ja, das, da wir uns sowieso nicht um Zeiten großartig kümmern, sondern eben um Projekte, ist das sowieso schön. Also mir mir liegt das. Ich könnte auch nicht mehr. Also das konnte ich noch nie wirklich so, dass mir irgendeiner sagt, du musst um 9 Uhr anfangen zu arbeiten und du musst um 17 Uhr aufhören zu arbeiten.
9 to 5 ist nicht dein Ding.
Nein, nein.
Du hast die Chance, eine historische Persönlichkeit zu treffen. Ganz gleich, ob sie noch lebt oder bereits verstorben ist. Gibt es jemand, bei dem du sagst, boah, ein Tag mit dem oder der, das wär's?
Willy Brandt.
Mhm. Warum?
Finde ich eine faszinierende Persönlichkeit. Ich habe ihn ja erlebt als kleiner Junge und als Jugendlicher. Und ja, ich bin ja dann als Superboomer natürlich in dieser historischen Verklärtheit. Und ich glaube, da liege ich gar nicht so falsch, dass das einfach noch Politiker waren, die Politik für die Menschen gemacht haben. Hm. Und nicht immer nur, so wie heute es alle tun, und das sage ich ausnahmslos, die nur gucken, wie kann ich mich nach vorne stellen, ja, wie kann ich meine Dinge durchbringen, statt mal zu gucken, wie kann ich mit anderen was machen. Nutzt es uns vielleicht, wenn Völker sich verständigen, wenn Parteien sich verständigen, nutzt das vielleicht dem ganzen Land. Und ich könnte mir vorstellen, dass so Willy Brandt, genau sollte, ich meine, zum einen hat er, glaube ich, tolle Geschichten zu erzählen. Also aus Sicht des Storytellings mit Sicherheit ein unfassbar faszinierender Mensch. Und als ich diese Frage gelesen habe, weil ich habe gesagt, na ja, gut, historisch, ja, gut, vielleicht Klaus Störtebeker, den fand ich auch immer cool. Ne, die habe ich auch früher immer die Schallplatten gehört oder so, ne, aber historisch Figur. Aber so, so den Mensch, Willy Brandt, das wäre jemand, mit dem würde ich gerne mal einen Podcast machen, ja.
Cool. Auf einer Skala von 1 bis 10, Glücksskala von 1 bis 10, und zwar eine deutsche Glücksskala, nicht die von Bhutan. auf der Glücksskala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Und zweigeteilte Frage, liebt mein Freund Marco, Grüße an ihn, und übrigens auch einer, der um 5 Uhr jeden Morgen aufsteht.
Ich weiß.
Zweigeteilte Frage, wo ordnest du dich auf der Skala ein und was bedeutet für dich Glück?
Also die Glücksskala, je nachdem, wie man sie betrachtet, kann sie natürlich variieren. Wenn ich es jetzt mal ganz banal mache und einfach wirklich aus dem Herzen raus und sage, ich habe gesunde Kinder, denen geht's gut, ich bin auf der Skala 10, weil was soll mich traurig machen? Mhm. Ja, wir haben in unserer Familie keine Schicksale, wir haben also zumindest nichts, wo man sagt, ach du meine Güte, also da erlebe ich rundherum andere Dinge von jungen Eltern, die 20 Jahre jünger sind als ich, die auf einmal ihren Partner verlieren und mit dem Kind allein da stehen und solche Sachen. Wir reden jetzt ja nicht über alles andere, was noch in der Welt passiert. Also wenn ich einfach so sagen würde, wie geht's mir, bin ich habe keinen Grund, unglücklich zu sein. Mhm. Es gibt Dinge, die mein Glück trüben. Politische Entwicklungen, Dinge, über die ich ja eben gesagt habe, gar nicht mehr nachdenken will, das schon. Aber ich könnte jetzt keine Abstriche machen, wenn ich jetzt sagen würde, naja, ich bin auf der 8 und du sagst, ja, was brauchst du denn bis zur 10? Hm. Weiß ich nicht. Ja, weil ich habe Menschen, auf die ich mich verlassen kann, in jeglicher Hinsicht. Wenn wir in Not kämen, wüsste ich, wo ich hingehen könnte. Uns allen geht's wunderbar, uns geht's gut. Und wenn ich mal alles Externe außen vor lasse, ja, dann würde ich sagen, wäre es unverschämt vielen anderen gegenüber, mich nicht als glücklich zu bezeichnen.
Und ich glaube, du bist auch, wenn ich das ergänzen darf, beruflich an der Position, die dich weitestgehend glücklich macht. Zumindest vermittelst du den Eindruck. Und ja, so kommt das auch bei nach außen an.
Ja, weil ich meine, was kann man so Menschen wie dir und mir, was kann uns Besseres passieren, als einen Job zu machen, auf den wir Bock haben, einen Job zu machen, bei dem uns kaum einer reinredet, einen Job zu machen, bei dem wir, ich sag mal, ich denke, bei dir wird das ähnlich sein, zu 98% nur mit Menschen zusammenarbeiten, Kunden, Partner, wie auch Mitarbeiter, wo ich sagen würde, ja, das macht einfach Laune, von jedem Ort der Welt arbeiten zu können. ich mir ohne Probleme mal 4 Tage am Stück nehmen kann, wo ich nichts mache. Ich habe jetzt gerade für 6 Wochen sind meine E-Mails umgeleitet, mein Telefon ist umgeleitet, weil ich Projekte mache, weil ich nicht gestört werden will. Habe ich
im Autoresponder gelesen, ganz erschrocken.
Genau, wirklich. Ja, normalerweise mache ich das, also ich versuche mir tatsächlich den Januar immer komplett freizunehmen. Weil ich finde, das ist so ein schöner Monat, so ins Jahr zu starten, in meinen Geburtstagsmonat, was mich jetzt nicht sonderlich irgendwie triggert, aber so im Januar nach dieser ganzen hektischen Dezember-Geschichte möglichst wenig zu tun zu haben, finde ich gut. Ja.
Mega. Ja. Klaus, letzte Frage aus der Kategorie. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast? Neben dem Diktiergerät. Das zählt nicht. Das hatten wir schon.
Das stimmt. Okay, ey, dann könnt ihr mal sehen, was für ein materialistischer Hund ich bin. Tatsächlich habe ich mir diese Woche geschenkt, eine zweite Ninja Heißluftfritteuse, aber natürlich mit ganz anderen Funktionen.
Ist klar. Ja, ist eine doppelte klar. Oder eine einfache?
Die doppelte mit den 2 Schubladen habe ich schon und ich habe mir jetzt den Speedy noch geholt, der gleichzeitig Dampfgart und Heißluft frittiert. Sehr geil. Und ein Ninja Fleischthermometer für den richtigen Garpunkt. Ja, ansonsten ganz ehrlich, so meine Frau sagte eben noch aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, worum es ging, dir und euch kann man nichts schenken. Nee, wenn ich das Bedürfnis habe, dass ich sage, ich brauche irgendwas, dann meistens ja kaufe ich mir das. Ne?
Und gehört für mich übrigens auch in die Kategorie Glück,
um absolut ehrlich zu sein. Ey, das ist doch,
wenn ich auf was Bock habe, ich möchte diese Heißluftfritteuse haben, die Möglichkeit, die ich durch meine Arbeit habe, dass ich sagen kann, ich kaufe mir das jetzt, das ist Glück.
Ja, ja, und ich rede jetzt eben nicht um ein Auto und eine Uhr für 10.000 Euro, sondern genau. Einfach sagen, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt mit meiner Tochter in Dublin mal für 180 Euro essen gehe. Das ist viel Geld, dafür kriegen wir einen tollen Gegenwert, aber ich muss da nicht, und das meine ich, das ist das, was ich eben sagte, worüber sollen wir uns großartig beschweren?
Ne, also richtig.
Ja, es kommt eh von alleine.
Bin ich bei dir. So, Klaus, jetzt haben wir ja heute das Konzept ein bisschen anders, deswegen habe ich jetzt ein bisschen improvisiert, aber ich finde es mega spannend.
Das zeichnet uns schon aus,
die Improvisation. Mega viel von dir erfahren, deswegen will ich jetzt trotzdem mal so im Staccato kurz durch deine Bio gehen.
Ja.
Zumindest die mir vorliegt. Also wir haben ja schon gesagt, okay, Abitur, Handball gespielt, Fußball entdeckt, beim Handball dann aber noch geblieben, erst nochmal in Leverkusen. Dann hast du Sportpublizistik und Sportjournalismus studiert in Köln. Und in deiner Vita geht's dann weiter im Lokalfunk Radio Leverkusen, hatten wir auch schon kurz, ja, finde ich auch eine Geschichte, weil 91 war ja Radio. Ja, einfach noch größer, sage ich mal, finde ich jetzt gefühlt als heute. So, dann der Sprung zu Uli Potowski bei RTL. Dann hast du beim WDR als Reporter und Moderator gearbeitet. Sport im Westen gibt's ja heute noch. Gucke ich übrigens immer noch. Ja, also finde ich nach wie vor eine coole Sendung. Gut, dann hattest du ein Engagement in Fitnessstudios. So steht's in deiner Video, in deiner Vita. Dann warst du in einem, und da, jetzt genau, da möchte ich gerne einhaken, weil ich frage immer an einer bestimmten Stelle. Ich versuche ja das Gespräch so ein bisschen nach der Heldenstory oder nach der Heldenreise aufzubauen, nach Joseph Campbell. Und es gibt immer diesen Ruf zum Abenteuer. Also der Moment, wo Frodo aufbricht aus seiner gewohnten Welt oder ja, Frodo bricht auf und sagt jetzt, ich mache das mit dem Ring. Ja? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, so bis zu Fitnessstudio war das noch so im Prinzip klar, ja. Und dann plötzlich kommt Videoagentur, so ein bisschen Marketing, ja. Und ich stelle mir jetzt mit Blick auf das, was du erzählt hast, die Frage, was war denn eigentlich bei dir in deinem Leben so, wo du sagen würdest, das war so der Ruf, wo ich gedacht habe, das muss ich ausprobieren. Waren das die Kumpels und die Clique mit 15, wo du gesagt hast, ich bin jetzt zu Hause, nabel mich ab? War das so ein auslösender Moment?
Das oder war sicherlich der erste. Das war sicherlich so ein früher Moment, Ruf des Abenteuers, ne? Also mit Menschen zu tun zu haben, die, wie gesagt, nicht alle auf der Seite des Lichts standen, ganz klar. Mhm. Und der zweite, das war dann im Grunde genommen während des Sportstudiums, also ich habe ja wirklich klassisch Sport studiert mit Diplom. Der Journalismus war dann quasi mein großer Schwerpunkt, Sportpublizist.
Das heißt, wenn ich nochmal einhaken darf, was bist du jetzt? Also, was hast du für ein Diplom? Du bist Sportpublizist?
Nein. Ich bin klassisch, also man könnte sagen, früher hätte man gesagt Diplom-Sportlehrer. Ich darf mich aber auch Diplom-Sportwissenschaftler nennen. Ich habe ein klassisches Diplom, einen akademischen Grad in einem pädagogischen Studium. Okay. So durch das Hauptfach Publizistik, Sportjournalismus bin ich aber dann sehr schnell Richtung WDR gedriftet, weil das lag natürlich nahe, ne? Also Sporthochschule in Köln, der WDR, die haben kooperiert, die waren halt Redakteure des WDR, waren Dozenten und die haben sich dann auch so ihre Pappenheimer aus den Seminaren mitgenommen. Ne? Also wer irgendwie drei Sätze gerade aussprechen konnte, ein bisschen fehlerfrei und eine ordentliche Stimme hatte, der durfte sich dann im WDR mal ausprobieren. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wenn du heute Moderatoren siehst, Reporter bei Sky, egal wo sie sind und wann sie, wo auch, also ganz viele davon haben, mit denen habe ich zusammengearbeitet, wir kennen uns, sie waren Praktikanten, waren Kollegen, wir reden jetzt über die Zeit irgendwo zwischen 93 und 98, ne? Und dann kam irgendwann so die Frage, wir brauchen einen Moderator, wir suchen jemanden vor der Kamera und da sagt der eine, wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich doch nicht, aber lass es uns ausprobieren. Und das war echt ein Abenteuer und es war grottenschlecht. Also es war auch schlecht.
Ja. Kann man das noch sehen heute irgendwo?
Nee, ich glaube nicht. Also das Einzige, was ich tatsächlich ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, da gab es einen WDR-Rückblick Sport mit Frank Busemann. Und ich habe damals den Frank Busemann in, wo kam der, Recklinghausen, auf jeden Fall da im Pott irgendwo in seiner Heimatstadt, empfangen mit dem Ü-Wagen, als er mit seiner Silbermedaille von Olympia zurückkam und habe eins der ersten Interviews mit ihm geführt. Und da waren so 20 Sekunden Ausschnitte, so mit ganz komischer Frisur und egal, gibt's nicht mehr. Aber es war ein Abenteuer und es war wirklich schlecht. Also das war mir aber im Grunde genommen egal. Ja, also nicht egal, dass es schlecht war, aber ich habe mir gesagt, so weißt du, mach es, probier es aus, mehr als auf die Nase fallen kannst du nicht, aber ich will mir hinterher nicht sagen lassen, du hast ja gekniffen und so. Ne? Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die Dinge nur machen, weil sie wissen, dass sie erfolgreich sind, sondern ich hoffe auf den Erfolg und ich beschäftige mich nicht mit den möglichen Fehlern oder Konsequenzen. Und das war dann so 93, 94 die Kante. Das war dann schon sehr spannend. Und das war auf jeden Fall auch so nochmal so ein absoluter Abbieger auf meiner Reise. Das Fitnessstudio war eigentlich mit der größte Ruf, weil das war so ein Verzweiflungsding. Ich habe Ende der 90er, Anfang der 2000er eine Agentur in den Sand gesetzt. War nichts Großes, aber hat mich Geld gekostet. Zu der Zeit habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und die wurde dann auch relativ schnell schwanger. Und ich musste halt arbeiten. Und dann habe ich mich beworben bei der Köln Arena. Und dann hat die Köln Arena mich eingestellt als Pressesprecher. So, wow, toll. Ich wusste natürlich nicht, dass ich da...
Klingt gut, ja.
Ja, nee, wart aber nicht. Kürze ich jetzt auch ab, war gruselig. Und da habe ich Menschen kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, nein, unter so Leuten möchte ich nicht arbeiten. Und ich habe damals schon eins immer gemacht. Also klar, ich hatte dieses Auffangnetz von meinem Papa im Hintergrund, natürlich. Aber ich habe damals schon immer gesagt, ich werde nie irgendwo arbeiten, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich werde so etwas nicht tun. Und ich wusste, dass diese Fitnessstudio-Kette, das war damals mit die größte in Köln, die hatten mich vorher schon mal angefragt, weil die waren gerade im Aufbau, suchten Sales Manager, erfahrene Leute. Und ich habe ja 10 Jahre Personal Trainer gemacht, in Studios gearbeitet, während des Studiums in Leverkusen. Und da habe ich die angerufen und gesagt, naja, komm, hier, kannst du machen. Und dann war ich ratzfatz Sales Manager von 2 Fitnessstudios in Köln mit insgesamt 6.000 Mitgliedern. Das habe ich dann aber nicht lange gemacht, weil ich dann tatsächlich, und das war eigentlich die Abbiegespur in meiner Reise, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich habe nämlich dann einen alten Redakteurskumpel wieder getroffen, der Wilfried, Grüße gehen raus an das Team von Infokontor in Köln. Wilfried war damals mein Redakteur beim WDR und er hatte eine Firma gegründet in Köln und du hättest sie auch von Anfang an geliebt, weil wir haben dann ab 2001 habe ich da angefangen und wir haben damals TV-PR gemacht, also für große Unternehmen, aber alles basierend auf Video, auf Geschichten. Wir haben damals schon Content-Marketing und Storytelling gemacht. Die Agentur ist heute noch da, sehr erfolgreich. glaube, so eines ihrer bekanntesten Projekte ist auch schon länger her. Die haben das Making-of von dieser Jean-Claude Van Damme-Nummer zwischen den beiden Volvos gemacht. Mhm. Wir hatten viele Kunden aus der Automobilindustrie, aus der Pharmaindustrie und haben so diese Klassiker gemacht, ne, mit Testimonials gedreht und die versucht an Sender zu verkaufen. Ne? Also ich habe da so ein Jahr recherchiert und dann habe ich es geschafft, dass die kleine blaue Pille von Viagra eben bei Günter Jauch und Stern-TV auftauchte, weil wir ein tolles Thema hatten, weil wir eine Story zu erzählen hatten, ja, weil wir auf einmal eine Selbsthilfegruppe aus München recherchiert haben, impotente Männer, und der Leiter hat gesagt, ich gehe ins Studio und der dürft bei mir eine Homestory drehen. Und das fand die Redaktion von Stern-TV dann so geil und dann haben die dort die Macht. Ne, so, also dir wäre das Herz aufgegangen damals.
Das hört sich sehr nach Storytelling an.
Absolut, ja, genau. Ja, und das war dann halt für mich wirklich diese Abbiegespur, weil einer dieser Kunden unserer damaligen oder der Agentur war die DKV, die Deutsche Krankenversicherung. Und die haben zu der Zeit, also für die haben wir irgendwie so Imagefilm gemacht und so ein Gedöns. Aber die haben so ein Jahr später ein Zahnärztenetzwerk gegründet. Und für die habe ich dann mal eine Veranstaltung moderiert. Fand ich auch cool, war spannend. Und da bin ich dann gewechselt. Ich bin dann 2007 war es, glaube ich. Müsste gewesen sein. Habe ich dann nochmal meinen Job gewechselt. Also so, ja, aus einem guten Agenturleben bei Freunden. Hatte Gründe, auch egal, eben in die DKV, damals auch schon, glaube ich, Teil des Ergo-Konzerns, fand ich aber spannend, die Leute waren cool und ja, da bin ich dann in die Zahnarztbranche reingeschlittert. Also die kenne ich jetzt auch schon 22, 23 Jahre, das Thema. Hab dann
bis
im Laufe
2015 steht da in deiner Vita, ne?
Ja, bis 2015, genau. 2012 habe ich dann Hilke kennengelernt, eine meiner absoluten Lieblingsfreundinnen und Lieblingsmenschen, mal unabhängig von unserer beruflichen Zusammenarbeit. Also die Inhaberin, Geschäftsführerin und Gründerin von Pass Media habe ich 2012 kennengelernt über dieses Zahnärztenetzwerk mit dem gemeinsamen Kunden und bin dann 2015 gewechselt. Auch wieder so typisch, auch schon in einem Alter, wo andere sagen würden, ey, du kommst aus dem Ergo-Konzern, safer Job eigentlich und so. Aber ich hatte da Bock drauf, habe da in meiner alten Stelle auch keine große Entwicklung für mich mehr gesehen. Ja, mein Steuerberater, der ein guter Freund von mir ist, ein Schulkamerad, sagte er, ja gut, dein Risiko muss halt gucken. Aber nee, das war okay. Zu der Zeit hatte ich auch noch meinen Job bei Bayer 04, also meinen Freiberuflerjob. Und also das waren, würde ich mal sagen, so auf meiner Reise die größten Veränderungen, sicherlich zum ersten Mal vor die Kamera damals, dann der Wechsel in die Agentur und dann der Wechsel zu Pass Media, wo ich jetzt heute, also in diesem Jahr, feiere ich mein 10-jähriges.
Gratulation erstens dazu. Zweitens ist ja der Ruf zum Abenteuer auch generell nichts Einmaliges im Leben. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel, ein Role Model dafür. Du hast ja nun mehrere Rufe gehabt und bist denen oft gefolgt, so wie es jetzt scheint. Gut, wir haben jetzt nicht über die geredet, die vielleicht an dir vorbeigegangen sind, aber das ist ja schon relativ viel Wechsel, auch aus sicheren Positionen in anderes Genre und so weiter und so fort. Auch mal mutig vor die Kamera. Also das ist auch nochmal ein Appell auch an euch draußen, einfach auch Dinge auszuprobieren, wenn ihr das Gefühl habt, das passt. Ja, dann würde ich das auch so machen. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die ich gerne noch aufarbeiten möchte, auch mit Blick auf die Zeit. Trotzdem noch möchte ich natürlich, und du hast es eben kurz angerissen, über deine Zeit bei Bayer 04 Leverkusen sprechen, sozusagen über die offizielle Zeit, wo es einen Vertrag darüber gab, dass dein Herz zu diesem Verein gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage dir das jetzt mal so, als ich bin ja HSV-Fan, das ist ja mittlerweile auch, bin ich ja geoutet, Zeit meines Lebens. Immer wieder kommt die Frage, warum bist du HSV-Fan? Ich kann sie nicht beantworten. Ich habe auf meinem ersten Schuljahresheft schon die Raute kleben. Ja. Zu der Zeit lebte mein Vater noch und der war Bayern-Fan. Also ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Bayern 04, aber du bist für mich im Herzen ein Bayern 04-Fan und das macht für mich diese Werkself ein Stück weit sehr viel menschlicher. Also du hast sehr viel für das Image von Bayern 04 Leverkusen bei mir getan, ohne dass du es weißt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich möchte zwei Dinge aufarbeiten. Einmal noch, dass du kurz zumindest, und das ist natürlich fast unmöglich, aber trotzdem bitte einfach mal diese Zeit reflektierst, wo du offiziell Stadionsprecher warst. Ich glaube, das wäre natürlich alleine genug Stoff für einen Podcast, vermute ich mal, was da so alles passiert, wen man kennenlernt, was schief geht, was funktioniert und so. Aber so vielleicht, dass du einfach mal ein emotionales Resümee ziehst der Zeit. Und natürlich möchte ich dann, das mache ich dann auch im Anschluss noch, mal wissen, wenn du auf diesen wahnsinnig, wie soll ich ihn sagen, ich will nicht sagen langen, weil das klingt so nach Lebenswerk, ich will auch nicht sagen komplizierten, weil das klingt irgendwie auch falsch, auf deinen Weg guckst einfach, ja. Was sind denn so wichtige Mentoren? Weil Mentoren sind extrem wichtig in jeder Geschichte. Oft sind es Menschen, die auftauchen, einem wahnsinnig weiterhelfen, vielleicht wie Hilke jetzt, und dann wieder wegsehen oder auch bleiben. Und das wäre so die Frage danach. Aber die Frage, die ich jetzt zunächst mal stellen will, du hast 5 Sätze, wie würdest du sowas beschreiben? Wie fühlt sich das an, wenn man Stadionsprecher bei einem Bundesliga-Verein ist?
5 Sätze, okay. Ich kann 5 Sätze raushauen, die bei der Wortliga dafür sorgen würden, dass alles farbig und bunt ist.
Das war toll.
Ja, also zum einen natürlich wahnsinnig emotional, weil aus meiner Sicht den Job kann man nicht machen, wenn man nicht Fan ist. Mhm. Man kann den Job aus meiner Sicht aber auch nicht machen, wenn man nicht Journalist ist. Zumindest so, wie ich es verstanden habe und auch mein Nachfolger oder vielleicht auch der Arndt und andere Kollegen, die das machen. Es war sicherlich auch ein, den habe ich jetzt eben nicht genannt, weil ich ja wusste, dass du mich noch darauf ansprichst, auch sicherlich nochmal ein Abbiegepunkt im Jahr 2001, als ich da gefragt wurde, ob ich das tun wollte. Ja, ich habe meine Frau da kennengelernt, die war ja lange Jahre in der Geschäftsführung bei Bayern 04 als Sekretärin, da haben wir uns kennengelernt. Meine Söhne sind mit diesem Verein groß geworden, weil ich Journalist war und Bayern 04 begleitet habe. Meine Jungs sind heute Fans und stehen in der Kurve. Mit meiner Tochter versuche ich viele Spiele zu machen. Hab ich ja schon gesagt, im letzten Jahr ganz, ganz viele. Und irgendwann so zu merken, oder ich sag's mal anders, was das eigentlich so wirklich gemacht hat mit mir und was es bedeutet hat, habe ich gemerkt, nachdem ich aufgehört habe. Mhm. Ich habe jetzt 2016 aufgehört, bin nochmal kurz eingesprungen, da müssen wir nicht drüber reden. Also so, das waren über 15 Jahre. Und wenn ich dann jetzt ins Stadion gehe und Leute treffe, und einer hat mal gesagt, du bist wie Merkel. Ich sage, was willst du denn? Ich habe nie einen anderen Stadionsprecher erlebt, seit ich ins Stadion ging. Und jetzt bin ich 19. Weißt du? Mhm. So, und dann, so, das ist nichts, muss ich sagen. Also ich erhebe mich nie und das würde ich auch nie tun. Aber dann kommen so Jungs, stehen vor dir mit ihrem Vater und der Vater sagt so, guck mal, da ist die Legende. Frag den nochmal nach einem Foto. Und ich denke so, ich drehe mich immer um und sage, was will der denn? Und man hat da schon Eindruck hinterlassen, das muss man sagen. Und wenn ich jetzt so ins Stadion gehe und alte Weggefährten treffe, das ist schon, da merke ich eigentlich so, wie besonders das war. Ich habe ja damals bewusst aufgehört, weil es mir zu viel war. Ja, ich hatte dann den Job bei Pass Media, habe den Stadionsprecherjob auch noch ein Jahr lang im Auftrag von Pass Media sozusagen gemacht. Das war mir dann einfach zu viel. Ne? Und aber so gerade jetzt gut, jetzt gerade das letzte Jahr war natürlich, wenn du dann in der Kurve mit den Fanclubs, die du Jahrzehnte kennst, die Meisterschaft erlebst und solche Dinge, da habe ich so gedacht, da habe ich mal so ein bisschen wehmütig an diese Zeit zurückgedacht. Aber ich vermisse sie nicht. Es war ein ganz klarer, bewusster Entschluss, aber es war schön, es war toll. Also als Fußballfan, gut, jetzt war ich vorher Fußballjournalist, habe den Verein begleitet, jahrelang durch Bundesliga, Champions League. Und dann bist du so mittendrin und ja, und lernst tolle Leute kennen. Ich habe auch über Leverkusen tolle Veranstaltungen machen dürfen, ja, weil die Sponsoren mich gebucht haben. Da komme ich gleich zu, um deine letzte Frage auch zu beantworten, weil da habe ich auch noch einen Namen, den ich nie im Leben vergessen werde. Ich habe dadurch wirklich Jubiläen von Bayer moderiert mit Guido Kanz zusammen und einfach tolle Sachen, einfach schöne Dinge erlebt, ja, so, und alles andere gehört zum Fußball, ja, dass du dann so Sachen ansagen musst, wie, ey, das mit dem Platzsturm war jetzt scheiße. geht mir wieder zurück in eure Gästekurve, sonst müssen wir das Spiel abbrechen. Das gehört alles dazu. Da war ich Journalist. Also ich habe den Job auch als Journalist verstanden. Ich bin nicht der, der anheizt und der Stadionsprecher, sondern nicht der, der Stimmung macht. Dafür sind die Fans verantwortlich. Wir haben eine offizielle Aufgabe, für die wir geschult werden vom DFL und DFB und Gedöns. Ich habe das auch interpretiert, wie man so Ansagen machen soll, ne? Ganz klar.
Ja, aber das ist genau die schwierige, sozusagen die Messerschneide an der Stelle. Ein Fan, ja, aber dann doch auch rational und seriös, dann da auch wirklich deine Aufgabe nachzukommen.
Ja, und deshalb sage ich einfach, du musst beides verinnerlichen. Mhm. Ja, ich muss rational reden, handeln können. Ich muss auch, und das habe ich immer gerne gemacht, wir haben eine Zeit lang auch im Stadion, was ja, glaube ich, die Kollegen in Bremen immer noch machen, die Gästehymne angespielt, was für mich eine Selbstverständlichkeit war. Ich habe mich bis auf wenige Ausnahmen über jeden Verein gefreut, der ins Stadion nach Leverkusen kam. Nicht, weil ich irgendwie Vereine hasse, sondern weil die sich teilweise doof benommen haben, aber andersrum war es vielleicht genauso. Ist auch egal. Aber das fand ich immer wichtig, da eine gute vermittelnde Rolle auch zu spielen. Und ich weiß auch, ich habe Situationen erlebt, wo ich einfach wusste, wenn ich jetzt was sage vor der Kurve, dass die Chance groß ist, dass die auf mich hören. Mhm. Also nicht also in den ersten 3, 4, 5 Jahren,
auch und so, ne? Zum Beispiel,
aber später einfach, ja, weil sie irgendwie auch wussten, ich bin schon einer von denen. Aber ich muss ja auch, ne, im Sinne aller in so einem Stadion agieren. Und im Sinne aller heißt eben vom Schiri bis zum Gästefan und die Familie gegenüber auf der Tribüne bis hin zu den Ultras in der Kurve.
Ja, Wahnsinn. Wenn jetzt Bayer Leverkusen heute anruft und sagt, Klaus, und sind alle Presse und sind alle Stadionsprecher ausgefallen, würdest du es hinkriegen? Würdest du sagen, okay, ich helfe aus, ich bin Samstag da?
Ja, klar. Also wenn ich jetzt wüsste, so, ey, pass auf, hier, Tobi kann ich und der kann ich und wir haben keinen, ja, da bin ich mir auch sicher, das könnte ich auch aus dem Stegreif machen. Also ich müsste mir die Mannschaftsaufstellung wirklich ablesen. Als ich aufgehört habe, habe ich noch nicht den ganzen Tag Brille getragen. Heute würde ich das ohne Brille nicht mehr können. Ich müsste auch wirklich gucken, ob ich alle Spieler wirklich so kenne und wie sie ausgesprochen werden. Aber so, ja, warum nicht? Ne? Also ich traue mir auch zu, wenn mir heute einer sagt, du, bei uns ist da ein Moderator in der Sportsendung ausgefallen, hier sind die Themen, mach mal, ob das jetzt gut wäre, weiß ich nicht, aber ich würde es tun.
Ich glaube, das Business, jetzt gerade speziell auch die Stadionsprecher, hat sich jetzt auch nicht so dramatisch verändert. Ne? Also vielleicht Technik ein bisschen anders und so, aber im Großen und Ganzen kommt es immer noch auf die gleichen Werte an beim Stadionsprecher.
Ja, denke ich auch,
ja. Gut, ja, und dann die Schlussfrage, also nicht die Schlussfrage, da habe ich noch kurze Schlussfragen, aber die letzte Frage so in deiner Vita, ja, ist immer die, die ich sehr gerne stelle nach Mentoren.
Ja.
Wir haben ja über ganz viele Stationen gesprochen, über ganz viele Dinge in deinem Leben. Gibt es Menschen, bei denen du sagst, und du hast es eben schon so schön ausgedrückt, die vergesse ich nie mehr im Leben?
Ja, es gibt Menschen, die vergesse ich definitiv nie mehr. Ich will sie nicht Mentoren nennen, weil, ne, ich habe ja eben erzählt, wie Menschen auf mich wirken. Und da war jetzt nicht der mich ausgebildet, geprägt und wie auch immer. Ne? Klar, ich hatte den Dirk, meinen Redakteur beim WDR, der mir mit so harter Hand gesagt hat, so werden Filme gemacht. Und da habe ich Filme machen gelernt. Das war toll. So jemand wie Wilfried von Infokontor, für den ich gearbeitet habe, das sind alles so Menschen, wenn ich sie heute sehe, freuen wir uns. Und aber da gibt's halt eben die, wo ich so denke, werde ich nie vergessen. Die habe ich dir eben auch schon genannt. Ne? Also beim Uli Potowski bin ich dabei. Ich habe ihm das letztes Jahr auf LinkedIn geschrieben, weil da ging's um irgendwas, ich weiß nicht, ob er Geburtstag hatte, wie auch immer. Und ich habe da seinen Brief gepostet, den er mir geschickt hat. Ich war nur ein Jahr freier bei RTL. Aber wir haben zusammen die letzte Anpfiff-Sendung gemacht, bevor RAN übernommen hat, Sat.1. Und der war einfach, wie du sagst, einfach so ein liebevoller Mensch. Und ich habe den in so guter Erinnerung, ebenso wie Jupp Heynckes als Trainer, das war zum ersten Mal, dass ich zu einem Menschen hingegangen bin und habe so gesagt, Herr Heynckes, wir sind hier, passen Sie auf, Klaus. Wir sagen beide Sie und nennen uns beim Vornamen, das wäre doch toll, oder? Ja, und eben den den Herrn, den Mann habe ich kennengelernt auf einer Veranstaltung während des Sommermärchens der WM in Deutschland. Da habe ich 4 Wochen lang in der Zeche Zollverein das WM-Studio eines Bayer 04-Sponsors, ich glaube, das war damals O2, moderiert. Mhm. Und unter anderem zusammen mit Dieter Kürten. Mhm. Die Älteren unter euch werden sich erinnern.
Ja, den ich immer super fand und nie verstanden habe, warum der kritisiert wurde, dass er zu weichgespült sei. Ne? Also nee, ich fand ihm seine Interviews immer toll, muss ich sagen.
Ja. Ich will ihn, also genau, ich habe mit ihm mehrere Sendungen dann dort vorbereitet und ihn anmoderiert und er hat die gemacht und eine habe ich selber moderiert, aber er dann nicht da. Aber wir hatten die Gelegenheit, uns einfach mal immer mal wieder so ein bisschen auszutauschen. Und da habe ich auch einen Menschen getroffen, wo ich gedacht habe, ja, so könnten die doch alle sein irgendwie. Mhm. Ja, der kannte mich nicht. Der wusste, ich war Stadionsprecher in Leverkusen, also jetzt nicht so der absolute Fußballdepp oder so. Mhm. Aber das war so kollegial und menschlich und humorvoll. Und da kam auch jedes Mal so, Mensch, Klaus, ich weiß, also ich wollte mal gucken, die meisten jungen Leute, also da war ich ja auch keine 25 mehr, die fragen mich dann so nach Tipps. Ich kann dir gar nichts sagen, dort machst du alles gut. So. Ne? Und der ist wirklich so bei mir hängen geblieben, wie nur ganz wenige. Dazu zählt unter anderem auch, obwohl ich wirklich nur die zwei Namen, die ich jetzt nenne, mit den beiden Menschen, hatte ich 10 Minuten in meinem Leben zu tun. Ich durfte damals als Praktikant bei RTL mit Peter Klöppel Interviews führen und mhm. unter anderem einmal mit Nobby Blüm und einmal mit Rita Süßmuth. Mhm. Und da kommen Menschen auf dich zu und du denkst so, oh, der hat Norbert Blüm, und was machen Sie da so? Und ich denke so, das war so nett. Und das habe ich nie vergessen. Und eine Begegnung, ja, ein Mann, den ich ja nun über Jahre begleitet habe, Christoph Daum, den ich oft erlebt habe, wenn die Kameras aus waren, wenn er nicht der Medienmensch Daum sein musste. Hm. Und du hast auf einmal da einen anderen Mensch vor dir sitzen.
Kann ich übrigens auch empfehlen, auch mit sogar Bezug zum Storytelling, aber auch wirklich eine unfassbar gute Biografie, finde ich, diesen Film, der da im letzten Jahr, ich glaube, bei Sky ausgestrahlt wurde. Daum hieß der einfach.
Ich habe nur Ausschnitte gesehen, ja.
Unfassbar gut, aber auch mal gezeigt wurde, wie der in seine Rolle kam. Ja. Der wollte ja eigentlich gar nicht damals Trainer bei Köln werden, hatte sich gar nicht beworben und so. Dass das eigentlich auch ein Mensch war, der sein Leben lang auch sehr unter Druck stand.
Absolut, in der Öffentlichkeit. Absolut. Und sowas finde ich dann spannend, ne? Dann so Menschen mal abseits dieser Geschichte zu erleben. Hat jetzt mit deiner Mentorenfrage gar nichts zu tun. Mhm. Aber bei den vielen Leuten, die ich getroffen habe, da waren auch Leute wie die, also natürlich klar, ich habe in der Sportschau an jedem Samstag war ich unterwegs und habe alle Trainer, die du sehr wahrscheinlich auch aufzählen könntest, interviewt und so weiter und so fort. Das war für mich einfach normal. Es waren normale Menschen. Ja. Mhm. Und dass du dann mal, ja, dann sitzt halt da mit Dieter Bohlen in der Loge bei Bayer 04 und redest auch mit einem ganz normalen Typen. Und das fand ich so an meinem Job so cool, die Menschen abseits ihrer normalen Rolle zu erleben. Ja, da sind jetzt auch nicht alle bei mir hängen geblieben. Der Herr Bohlen auch nicht. Der war einfach nur nett und das war lustig. Ja, ich bin der Dieter, sag ich, ja, ich bin der Klaus, du darfst mich duzen und wir haben uns totgelacht. Weißt du, so, weil der auch wusste, da kommt jetzt keiner rein, der, Herr Bohlen ist da. Ne? Pff, warum auch? Aber so die Leute, die ich eben genannt habe, wo ich sage, das sind so, die sind bei mir auch sowas von hängen geblieben. Auch der ein oder andere Trainer. Ich habe ja viele Trainer erlebt. Ich habe ja immer zwischen den Trainerbänken gesessen als Stadionsprecher. Ne? Und da hast du Typen dabei, da nenne ich jetzt keine Namen, wo ich denke, so Gott, ey, ja. Junge. Ne? Und dann hast du so jemanden, so, den ich total schätze, wie den Dieter Hecking. Mhm. Ein super freundlicher und netter Mensch, der super schöne kleine Story. Ich weiß, ich prängere deinen Rahmen, aber das soll uns ja egal sein. Er ist damals wieder zurückgekommen nach Mönchengladbach nach einer gewissen Zeit. Und ich bin an dem Tag wieder eingesprungen, nachdem ich schon als Stadionsprecher aufgehört habe. Und der begrüßt mich mit den Worten, Herr Schenkmann, wir haben beide wieder ein Debüt hier. Ich sage, woher wissen Sie das denn? Na, ich lese doch Zeitungen. Da haben wir uns super nett unterhalten. Und ich habe also wirklich da auch viele Trainer, Spieler, die dann vor dem und nach dem Abpfiff, da stecken so viel nette, coole Menschen drin. Und deshalb kann ich auch jedem, Du sagst ja, man möchte auch aus diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Und da kann ich auch jedem nur immer den Rat geben. Ne? Also don't judge a book of its cover. Das ist einfach Bullshit.
Sehr, sehr weise. Könnte fast schon das Schlusswort gewesen sein, lieber Klaus. 90 Minuten und ich habe selten im Podcast das Gefühl gehabt, ich habe so wenig gefragt. Ja, also im Sinne von, ich habe so wenig sozusagen von dem, was ich eigentlich wollte, eruiert. Aber es war halt unfassbar schön, mit dir zu reden. Ich habe aber noch Abschlussfragen, die ich immer habe. Gibt es irgendeine Frage, die du gerne noch beantworten möchtest, die ich noch nicht gestellt habe?
Ich hätte natürlich damit gerechnet, dass du mich fragst, ob Leverkusen den Titel verteidigen kann. Aber die Frage möchte ich nicht beantworten. Nee, tatsächlich.
Okay, dann lassen wir das nicht. Dann lassen wir das einfach auch unbeantwortet. Hätte ich auch nicht gefragt, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, Leverkusen hat in der letzten Saison einfach was Einzigartiges gemacht, was Einmaliges. Das steht auf einem hohen Podest und das wird auch nie mehr umgestoßen und da kann man stolz drauf sein. Genau, ich sehe es. Ja, da ist das Tattoo am Arm. Am beachtlichen Bizeps. So. Klaus, du kannst heute Abend, wenn du deine Augen schließt, dir irgendwas wünschen für die Welt, für deine Kinder, für dich, für Bayern 04 Leverkusen. Okay, die klammern wir aus. Das weiß ich schon, den Wunsch. Aber nein, im Ernst. Du kannst dir irgendwas wünschen und morgen ist es auf der Welt anders. Was würdest du dir wünschen?
Jetzt setze ich mich mal in die Zeitmaschine und sage, was ich vor 5 Jahren, vor 10 Jahren nie gesagt hätte. Was war das für eine schöne Zeit, als wir noch mit der SPD und der CDU zwei Parteien hatten, die sich gegenseitig das Leben schwer gemacht haben, aber die gemeinsam dafür gesorgt haben, dass alles irgendwie normal lief. Ja, also tatsächlich so, ohne das zu verklären. Aber so ein Teil zurück in das, was für mich die gute alte Zeit war, Mitte der 80er, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich keine Angst vor gar nichts hatte. Ja gut, Tschernobyl kam dann irgendwann, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber das wäre, also wenn ich die Chance hätte, meine Kinder wieder in so eine politisch und gesellschaftlich halbwegs geordnete und vorhersehbare, vielleicht gerade vorhersehbare Welt zu beamen, dann würde ich sagen, Scotty, beam us up.
Beam me up. Okay, danke. So, und die letzte Frage, lieber Klaus, und dann sind wir durch. Von all den Menschen, die du genannt hast, gibt es abseits von denen jemand anderen, wo du sagst, das ist eine Vita, das ist ein Mensch, wo auch eine realistische Chance besteht? Ich glaube, Jupp Heynckes, klar, Peter Klöppel, der hätte jetzt wahrscheinlich Zeit, aber das sind alles Menschen, die, glaube ich,
nicht auch in meinem Podcast. Übrigens auch ein super, super, super Typ. Also ich habe nur 2 Wochen Praktikum bei ihm in Bonn gemacht, aber auch das war sehr, sehr schön.
Aber gibt es denn jemanden, wo du sagst, lad doch den Menschen mal ein oder diese Person, weil da gibt es bestimmt spannende Learnings? Und wenn du niemand hast, ich sehe, du struggles, dann ist das gar kein Problem.
Also ich sag dir auch, warum. Ich habe diese Frage natürlich gewusst und weil ich sie gelesen habe. Und das war die einzige Frage, bei der ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe. Aber da bin ich nicht wirklich zu einem Schluss gekommen. Ich habe erst
aber gedacht,
ich nenne aber jetzt keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte. Deshalb tue ich das nicht. Ich habe bei uns im Netzwerk, in meinem engeren Partnernetzwerk in der Dentalwelt, ein Mädel kennengelernt, mit der ich auch zusammenarbeite, die wirklich, wenn ich sie richtig verstanden habe, so mit Mühe und Not irgendwie ihren Hauptschulabschluss gemacht hat, heute noch irgendwie struggelt, wenn es um Rechtschreibung und so geht und die ihr eigenes Unternehmen gegründet hat und aufgezogen hat und damit erfolgreich ist und sich nicht hat unterkriegen lassen und ihren Weg gegangen ist. Und das ist so ein Mensch, muss ich sagen, das weiß sie auch, die ich und auch viele andere in der Branche kenne ich viele, gerade Frauen, die da ihren Weg gegangen sind und heute toll gesettelt sind mit allem, was sie tun. Ich stelle mal den Kontakt her. Aber das ist so ein Typ, wo ich so sage, so, ey,
Chapeau. Das ist spannend, das hatte ich noch nicht. Großartig. In der Ausgabe 12 zum ersten Mal eine Empfehlung, sozusagen ein Blind Date.
Ja,
ein
Blind Date. Also wie gesagt, ich werde dir einfach mal das LinkedIn-Profil schicken und dann wirst du verstehen, was ich meine.
Ich hatte vielleicht noch als letzten Satz dazu direkt 2 Personen im Kopf. Also ich hatte eine Person im Kopf, in der Vorbereitung auf diese Sendung, bei der ich dachte, diese Person könnte ich auch mal einladen. Ich sag dir gleich, wer es ist. Und in dieser Sendung, jetzt habe ich mir einen Namen aufgeschrieben. Und zwar habe ich einmal gedacht, der Patrick, dein punktuell, ich werde nie mehr punktuell sein können, ja. Ich muss ab heute punktuell sein. Co-Host. Wir haben ja schon an Events auch zusammen gesessen und so, aber ich habe so über ihn, weiß ich ganz wenig und ich glaube, das könnte mal spannend sein. Und das war so vorher schon, vor unserem Gespräch, die Intuition. Und jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, deine Geschäftsführerkollegin, weil ich genau gesehen habe, wie deine Augen geleuchtet haben und ich kann das sehr gut einschätzen. Und da sind ein paar Sätze gefallen, die mich doch sehr interessiert haben. Also ich werde einfach mal den Kontakt aufnehmen. Vielleicht kommt sie mal zu mir und erzählt mir, wie ihr zusammengekommen seid, wie sie zu ihrem Unternehmen kam und so weiter.
Also ich weiß, wenn sie das jetzt hört, sie wird mich töten, also zumindest gedanklich, weil die Öffentlichkeit ist nicht ihr Ding, keine Frage, aber eine unfassbare Frau mit einer ganz tollen Geschichte und also wir lieben uns, wir zwei. Das sagen wir uns offen und offiziell und das weiß auch jeder in meiner Familie und das soll auch so bleiben. Das könnte sich lohnen, ja. Aber wunderbar. Ich habe nichts gesagt.
Ansonsten nehme ich mit, Klaus, Bad News kommen eh von alleine, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Und es geht im Wesentlichen um das, was im Kopf steckt und nicht das, was drauf ist, fand ich auch ein sehr cooles Zitat. So. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr, sehr gerne.
Das war so cool, ja. Ich könnte noch Stunden mit dir, aber das holen wir zwei beim nächsten Event, wenn wir es irgendwo sehen. Wir werden uns sicherlich wieder über den Weg laufen.
Ja, ich schätze spätestens auf der Campix.
Campix auf jeden Fall, genau. Da bin ich, moderiere ich wieder. Da
ich auch.
Ja, genau, richtig. Wir sind ja Moderationskollegen da. Und ansonsten werden wir Gelegenheit finden und ich freue mich schon auf jede einzelne. Ich sage herzlichen Dank. Und ja, dann auf bald. Ne?
Vielen Dank, lieber Wolfgang. Es war mir ein absolutes Fest. Tschüss.
Danke dir. Tschüss.